Techniker 275, mein Name ist David Mazeski. Ich sage herzlich willkommen. Mit mir dabei in dieser Sendung sind Nikolai Schwarz.
Schönen guten Abend.
Und der Thomas Moseler.
Hallo.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast.
Ein Jahr Technikwürze ist, und ein Jahr ist falsch, 5 Jahre alt ist Technikwürze im Dezember letzten Jahres geworden. Das haben wir nicht gewürdigt durch eine Sendung, das holen wir dieses Mal nach. Ist ja auch ein kleines Jubiläum, Technikwürze 175. Jahresbeginn 2011 hat aber auch noch was anderes Ansicht, denn es ist Drupal 7 rausgekommen, das Content-Management-System. Ganz, ganz super frisch. Und deswegen machen wir mit euch beiden eine Totalsendung genau über dieses Content-Management-System. Nikolai, kurz ein Wort. Du warst natürlich schon ein paar Mal in der Technikwürze, aber nochmal ganz kurz zu deiner Person.
Mini-Vorstellung, Nikolai Schwarz, selbstständiger Designer und Webentwickler aus Dortmund und im Internet zu finden unter textformer.de.
Perfekt. Und dann zum Thomas bitte ausführlicher.
Ach so, genau. Ich bin Thomas Moseler. Mein Beruf. Ich bin eigentlich bis vor kurzem Freelancer gewesen. Wir sind jetzt mittlerweile und Paul GmbH mit 5 Leuten. Und ich habe Design studiert und dann mich immer mehr spezialisiert. Irgendwie erst auf Web und dann auf Drupal und dann auf Drupal Theming. Und ja, mache da eigentlich mit sonst keinem anderen System irgendwie was. Nicht, dass ich nichts kennen würde, aber... Das ist ziemlich drupelig alles.
Wir verlinken auf jeden Fall nochmal auf deiner Seite, dann können sich die Leute auch finden. Ja, Drupal, ganz neu rausgekommen, Version 7, war diese Woche, ne?
Vorgestern. Je nachdem, wann du die Sendung online stellst, ja, was rausgekommen ist, am 5. Januar jedenfalls.
Sehr schön. Wie seid ihr denn zu dem CMS gekommen? Nikolai.
Okay, ich fange an. Gut, also vor 4 oder 5 Jahren hatte ich zum ersten Mal den Fall, dass ich mich etwas näher mit Content-Management-Systemen beschäftigen wollte. Da war es noch nicht unbedingt nötig von Kunden, aber es war schon abzusehen, dass es nicht mehr lange dauert, bis ich das für irgendwelche Kunden brauchen würde. Ich habe dann angefangen, so wie viele andere Leute, mit Typo 3, um mir das anzuschauen. Und so spätestens an Tag 2 dachte ich mir, was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß deshalb, also das ist natürlich 5 Jahre her, aber ich fragte mich, wozu brauche ich TypoScript? Und dann hatte ich das Problem, dass viele Sachen, die rausgekommen sind von Modulen, einfach nicht die Bohne barrierefrei waren und ich nicht wusste, wie ich es ändern sollte. Dann habe ich mir Joomla angeschaut. Das fand ich schon ein bisschen besser, habe es dann aber doch in der Ecke stehen lassen. Und dann Drupal angeschaut. Drupal gefiel mir von Anfang an sehr viel besser. Am Ende führt es dazu, dass ich dann erstmal bei Textblättern geblieben bin, weil die ersten Projekte, die ich als Content-Management-System umsetzen sollte, das waren halt nur ein paar Seiten und ein Kontaktformular und vielleicht irgendwas Newsartiges. Und das konnte ich alles gut mit Textblättern machen. Das lief dann erstmal ein Jahr so. Dann hatte ich ein Projekt, wo ich mehrere Module für brauchte. Und das ging dann nicht mehr mit Textblättern. Dann bin ich sofort wieder zurückgegangen auf Drupal. Ich glaube, das erste System von Drupal, das ich mir angeschaut habe, war Drupal 5, habe damit aber nichts Konkretes umgesetzt. Das erste Projekt für Kunden war kurz nachdem Drupal 6 rausgekommen ist, habe ich was mit Drupal 6 gemacht und bin dann am Ende auch geblieben. Jetzt kenne ich halt Joomla, also Typo 3 ein bisschen, aber im Endeffekt, wenn ich irgendwas umsetzen will mit dem Content-Management-System, läuft es, solange ich es umsetze, immer auf Drupal hinaus.
Okay, Thomas, dann stell du dich mal vor.
Ja, gut, genau. Ja, also das ist eigentlich eine recht geradlinige Story. Also ich habe von 2001 habe ich angefangen an der FH in Hannover, also mit Grafikdesign und irgendwie nie Web gemacht und dann aber bis zum Diplom war das schon so ein bisschen in die Richtung gegangen. Und fürs Diplom wollte ich eine Webseite machen und da dachte ich, das ist die Gelegenheit, weil vorher immer schon Typo 3 angeguckt und ähnlich wie Nikolai. Ich habe es irgendwie nicht, 2-mal probiert und dachte, das muss er aber doch lernen. Das ist doch der Standard und ging aber nicht. Und genau, und dann eigentlich mal irgendwie Wiki probiert, Wikimedia. Und dann als erstes eigentlich eine WordPress-Seite mal gemacht und da ein bisschen rumgeblockt und da aber auch nicht viel gemacht und irgendwann halt dann, ja, und dann Drupal und dann weiß ich noch genau, dann Drupal, das sieht ja aus wie WordPress, so vom Gefühl. So von innen irgendwie. Also erstmal so nicht viel da. Das war noch Drupal 4.7 und das war auch wirklich wild. Aber da sah man erstmal nicht so viel, weil bei Typo 3 sieht man gleich so viel. Ja, und irgendwie dann, ja, und dann, also da kam nicht viel bei rum. Also der Professor war nicht begeistert. inhaltlich irgendwie war er mit dem System beschäftigt. Ja, und dann eigentlich, ja, das eigentliche Ding war dann 2007 im Sommer bin ich nach Barcelona gefahren zur DrupalCon. Ja, das war wohl ein Fehler. Also wer einmal zu einer DrupalCon fährt, ich weiß nicht, also es sind viele Leute, die kriegen dann so ihren Funken und dann irgendwie diese ganze Community und diese ganzen Leute und das war toll. Also Barcelona war auch noch so richtig improvisiert früher. Das hat sich mittlerweile alles ein bisschen gewandelt. Und
ist doch auch eine kleine Reise gewesen.
Ja, ja, Barcelona ist toll. Haben sie mir erstmal mein Notebook geklaut mit allem. also toll. Und seitdem ja, und eigentlich irgendwie so ein bisschen Community, der Community-Wahnsinn hat mich gepackt. Also. Und ich bin jetzt, was bin ich sogar, so ein kleines Pöstchen, Pressesprecher der Drupal-Initiative. Was immer die Drupal-Initiative ist eigentlich, ja, kennt das jemand von euch? Kennst du das, Nikolai?
Ja, ich kenne das. Hm?
Genau genommen bezahlt man 20 Euro und das ist ein Verein und man versucht sich zu organisieren. Wir versuchen uns zu organisieren und mittlerweile, das ist sogar die einzige außerhalb von der Drupal Association, die auch wirklich anerkannt ist. Und da haben wir uns gedacht, wir müssen mal Marketing machen, weil in Deutschland ist ja halt irgendwie Drupal ja nicht so. Irgendwie und das war so irgendwie, ja. Und jetzt haben wir halt zum Beispiel die Pressemitteilung, haben wir zum Beispiel eine eigene verfasst, weil mir die amerikanische irgendwie so nicht gefiel für unseren Markt. Und ja, und das ist eigentlich alles ganz super. Das sind nur eigentlich nur relativ wenige Leute, die sich da engagieren, aber macht großen Spaß.
So, wie wir gehört haben, seid ihr beiden also sehr gut in Drupal unterwegs. Vielleicht noch eine kleine Geschichte zu Technikwürze, zu den Hintergründen von Technikwürze. Wie ihr wisst, ist Technikwürze ja seit Ende letzten Jahres auf den Servern von Midwald und in dieser Form unterstützt auch Midwald die Technikwürze. Midwald CM Service bietet Hosting-Lösungen für Agenturen und Webentwicklern und auch Hosting-Pakete, speziell abgestimmte für Drupal-User. Da könnt ihr euch also mal auf jeden Fall umschauen. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank. Und dann möchte ich von euch beiden jetzt direkt mal wissen, was ist denn Drupal?
In Kurzform, Drupal ist ein Content-Management-System und Framework und es ist quasi vergleichbar, so würde ich sagen, mit anderen größeren Namen, die im Bereich CMS immer wieder genannt werden. Das heißt Typo3, Joomla, Contao, WordPress, TextBattern, da gibt es natürlich all die Unterschiede, aber wenn es so um Seiten geht für kleine mittelständische Unternehmen, dann kann man die mit all diesen Systemen, von Sonderfällen mal abgesehen, aber durchaus mit all diesen Systemen umsetzen. Drupal gehört eben dann zu diesen, in dieser Reihe von Content-Management-Systemen.
Und brauchst dich nicht zu verstecken, richtig?
Und brauchst dich garantiert nicht zu verstecken, richtig. Das ist hier in Deutschland halt ein bisschen anders als beim Rest der Welt. In Deutschland ist seit Jahren, ob nun berechtigt oder nicht, Typo 3 groß. Und es gibt dann Agenturen, die sich auf Typo 3 spezialisiert haben. Und es gibt tatsächlich auch Kunden, die speziell nach Typo 3 fragen, auch wenn die Kunden gar keine Ahnung haben. Sie haben einfach von Kollegen gehört, muss Typo 3 sein. In Amerika zum Beispiel oder auch weltweit ist das halt ein bisschen anders. Da kennt man Typo 3 nicht so sehr. Also es gibt da Untersuchungen von w3techs.com, wie viele Webseiten welches Content-Management-System benutzen und da landen normalerweise auf den ersten drei Plätzen WordPress, Joomla und Drupal.
Ich ahne das schon, dass in den Kommentaren zu dem Dings, da geht es auch wild um dieses Thema wahrscheinlich dann hier.
Für wen ist Drupal denn jetzt geeignet?
Ja, ich finde eigentlich, obwohl es ein sehr komplexes Ding ist, also ich finde, also ja, ich habe mal zpublish auch mal angeguckt, das ist aber eigentlich schon fast so ein, also ich finde es eigentlich so, also ich, so Joomla ist zwar auch recht kompliziert so, aber WordPress ist ja einfacher zu handhaben, also ich sehe es eigentlich in einer Linie eher mit Typo von der Art, aber zum Beispiel kenne ich auch viele Leute, die einfach da irgendwie das so aufgesetzt haben und dann da das Standard-Theme da lassen und irgendwas reinschreiben, Vereinsseite, das Ding einfach nur so reinknallen, wie es ist. Also so gesehen, ich würde sagen, ich rate oft Leuten, wenn sie anfangen, vielleicht doch mit WordPress erstmal anzufangen, um ihre ersten Erfahrungen zu machen. Dummerweise bleiben die dann oft dabei. Aber ich würde es eigentlich, weiß ich nicht, mit der Version 7 ist es anders. Da kann man eigentlich sagen, das kann jetzt zwar nicht jeder, aber jeder, der ein bisschen, man sollte ein bisschen HTML können, sonst kriegt man irgendwann Frust. Und wenn man ein bisschen PHP kann, ist noch viel besser, muss man nicht. Aber eigentlich ist es für, also ansonsten für alles geeignet. Wenn man ein bisschen, vielleicht ein bisschen techy sollte man im Kopf sein. Also so ähnlich wie ein iPhone. Naja, nee, oh Gott, nicht wie ein iPhone.
Also oh ich würde vielleicht, ein bisschen anders erklären. Also weltweit gibt es über 7 Millionen Webseiten, die nach Schätzung zumindest mit Drupal arbeiten. Und da ist alles dabei. Von einer kleinen Webseite von jemandem, der damit nur bloggt, bis zu kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, bis hin zu größeren Webseiten, wie zum Beispiel die vom Weißen Haus.
Genau.
Und man kann wirklich ziemlich viel damit umsetzen, genauso wie es ja eben auch mit anderen Content-Management-Systemen der Fall ist. Ich sollte vielleicht auch dazu sagen, ich bin ein sehr großer Drupal-Fan, aber ich würde jetzt nicht das sagen, was so andere Leute sagen, wenn die nur, also es gibt manchmal den Fall, dass Leute halt ein System können und dann, egal wer kommt, sagen die, machen wir mit meinem System. So weit würde ich nicht unbedingt gehen. Also ich mache das schon so, wenn Kunden mir sagen, sie wollen nur einen Blog haben und sie wollen dauerhaft nur einen Blog haben und da soll nie was zukommen, dann sage ich denen, dann machen sie es mit WordPress, weil da kommen sie vermutlich selbst besser mit zurecht. Wenn Leute ein System haben, wo sie nur ein Forum brauchen und sonst nichts dabei sein sollen, dann sage ich, dann nutzen sie eine Software, die nur ein Forum ist. Genauso ist es mit einem Shop-System. Wenn das ein Shop-System ist plus 5 Seiten dazu, sollen die irgendein Shop-System nehmen. Aber ansonsten bei jeder anderen Seite, die für kleine und mittelständische Unternehmen geeignet ist, da kommen mehrere Systeme in Frage. Und wenn ich gefragt werde, sage ich, ich kenne mich mit Drupal aus, also mache ich es mit Drupal.
Ja, es gibt so Sachen, also ich habe mir zum Beispiel, kennt ihr das? Paymo, kennt ihr das?
Sagt mir jetzt nichts.
Das ist so ein Payment-System, also so, da kannst du deine Stunden tracken und dann gleich eintragen und so. Also du hast so kein Widget und da kannst du deine Stunden tracken, ne? Und es gibt so Sachen, wie ich mir angucke, die so richtig typisch vor allem auf Custom-Programmierung ausgelegt sind, ne? Weil wenn ich jetzt überhaupt gar keine Artikel schreiben will, keine News, keine Bilder einpflegen will, ne, das wäre zum Beispiel so ein typisches Ding, dann sage ich, nee, komm, dann nimmst du irgendwie Ruby oder nimmst du irgendwie CakePHP oder sowas. Also in diese Richtung würde ich es teilweise auch noch abgrenzen, ne? Also da muss man das nämlich echt nehmen, wenn man es vergewaltigen muss, ja, wozu irgendwie, ne?
Ja, du sagtest ja, PHP ist jetzt auf PHP auf und benötigt dort auch die aktuelle Version 5.2.4.
Mindestens. Und wenn man auf dem XM zu Hause anschmeißen will, dann muss man bedenken, etwas Neueren zu haben, weil das braucht PDO. Das ist also eine Datenbank-Abstraktionsschicht, ne? Und ich habe das mal probiert. Ich dachte, probiere ich Drupal 7, ja, ging erstmal nicht. Wenn du eine alte XM-Version oder sowas hast, dann muss man schauen, dass die einigermaßen aktuell ist.
Ja, das sollte dann schon dabei sein. Aber Standard ist auch MySQL-Datenbank.
Ja. Ja, wobei die es für Drupal 7 ausgeweitet haben, sodass auch irgendwelche anderen Datenbanken benutzt werden können, die ich mir nicht merken kann, weil ich mit denen nicht arbeite. Also es ist auf jeden Fall dabei MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle und MySQ. Habe ich irgendwo aufgeschrieben und abgelesen. Aber wenn man einen normalen Webanbieter hat, dann ist da in der Regel automatisch PHP dabei und eine MySQL-Datenbank. Von daher sollte das damit laufen.
Auch die Installation gestaltet sich ja jetzt sehr einfach. Ich habe da jetzt so ein Video gesehen, das können wir gerne nochmal auf technikwitze.de verlinken. Da gibt es 2 Modus, einmal so einen normalen Modus und dann so einen Schmalmodus mit ziemlich zurückgesetzten Features, die man dann nachinstallieren kann. Und auf jeden Fall sollte das aber laufen, wenn PHP und MySQL dort installiert sind.
Richtig, also die Installation läuft so wie bei anderen Systemen auch. Zwischendurch wird irgendwann abgefragt, ob das System die nötigen Voraussetzungen hat, damit Drupal überhaupt läuft. Dann gibt man die Verbindung zur Datenbank an und noch irgendwelche Informationen zum System, wie die Webseite heißen soll, wie der erste User heißt, der angelegt wird. Und dann kann es auch schon losgehen. Und genauso wie du gesagt hast, also der Prozess ist im Grunde genauso, wie es auch schon bei Drupal 6 der Fall war. So viel hat sich da jetzt nicht geändert, außer der Tatsache, dass wir jetzt tatsächlich 2 Modi haben, wenn wir starten. Das eine ist so Standard und das andere ist Minimal. Der Unterschied ist, wenn man Minimal wählt, ist am Anfang nichts weiter installiert, gar nichts. Nur die Grundmodule sind aktiviert, aber es ist nichts weiter eingerichtet. Wenn man den anderen Modus wählt, dann ist da noch eine zusätzliche Rolle angelegt und es ist schon eine Taxonomie angelegt. Das ist so das, was Drupal als Text macht, Stichwörterverzeichnis. Und es sind schon 2 Basis-Inhaltstypen angelegt. Nämlich sowas wie eine statische Seite und ein Artikel, aber da kommen wir gleich noch genauer drauf zu.
Genau, also die Cracks unter uns, die wählen gleich die Hardcore-Methode und können dann ganz normal sich da durchklicken.
Also es gibt eine ganz wichtige Sache, die sich für Drupal 7 vereinfacht hat. Es gab nämlich so einen Punkt, wo man es installiert hat, dann wurde man immer aufgefordert, doch die Default-Settings-PHP zu kopieren und in Settings-PHP umzubenennen.
Richtig.
Und das war so ein Punkt, wo viele vielleicht schon gescheitert sind, weil sie dann dachten, wie mache ich denn das jetzt um Gottes Willen? Und das sind ein bisschen so Sicherheitsfreaks, ne, in der Drupal-Community, ne, die sich dann durch, und dann irgendwie hat dann irgendeiner sich erbarmt und gesagt, ja, dann machen wir das doch so. Das ist das klassische Problem auf dem Webserver, auf vielen Shared-Webhostern ist ja so, dass dann der Das wegen der Benutzerrechte. Es ist aber eigentlich so eingerichtet bei den meisten, dass es überhaupt gar kein Problem ist. Und dann, wenn das so ist, dann brauchst du jetzt noch nicht mal mehr das zu machen. Das ist also eigentlich, finde ich, ein sehr großes Ding für, ja, das wirkt klein, aber ich glaube, manche hat das abgehalten. Die haben mir gesagt, nö, was ist denn das? Und das hat endlich sich jemand erbarmt, irgendwie das. Ja, und deshalb ist es eigentlich noch ein bisschen einfacher geworden. So. Und es wird noch abgefragt mit den Clean URLs. Das ist halt mit dem Mod Rewrite. Das wird so etwas technischeren Leuten bekannt sein. Ne, dass man auf jeden Fall nicht oben so ein Node und dann irgendwie irgendeine komische Nummer hat, sondern dass man halt eine URL, eine sprechende URL halt hat, ne, die den Namen des Artikels trägt oder sowas. Und dazu braucht man dieses Ding. Das wird direkt im Installer eigentlich auch abgefragt, also nicht in einem zusätzlichen Schritt. Mhm. Und sollte eigentlich bei den allermeisten Hostern eigentlich auch aktiviert sein, meine ich, oder?
Eigentlich schon, ja. Sollte Standard sein.
Sollte Standard sein. Ich habe ab und zu noch Kunden, die sich vor 10 Jahren mal eine Webseite gesichert hat mit irgendwelchen uralten Paketen bei 1&1 oder Strato.
Ohne Datenbank noch.
Eine Datenbank ist da mittlerweile, aber um da überhaupt irgendwo mitarbeiten zu können, muss man noch eine PHP-INI an irgendeinen Ort speichern, damit da irgendwas läuft. Das ist auf jeden Fall schlimm. Aber jedes moderne System bei einem aktuellen Webhoster sollte das problemlos bieten.
Ja, ich meine, so ein Content-Management-System ist ja immer, du musst ja immer zwei Schienen fahren. Einerseits willst du die Profis auch ansprechen, die das Ding wirklich professionell nutzen, richtige Webentwickler, die das für ihre Kunden aufsetzen. Da soll das gut funktionieren. Andererseits musst du natürlich auch so einfach sein, zu installieren sein, dass es auch jemand, der sich da mit dem System noch nicht beschäftigt hat, installieren kann. Und ich denke, das wird hier ganz gut abgebildet, auch mit der neuen Version.
Ja, mhm.
Ansonsten, wie ist denn so der Einstieg in Drupal?
Also für mich war der Einstieg in Drupal natürlich, also ich neige dazu, das System erstmal, als ich vor 4-5 Jahren damit angefangen habe, erstmal installieren, überall rumklicken und zu sehen, was überhaupt geht. Und das kommt ein bisschen halt drauf an, wie man drauf ist. Die zweite Anlaufstelle für mich war dann drupalcenter.de, das ist die deutschsprachige Community, die sich rund um Drupal dreht. Die haben ein ziemlich großes Forum, in dem auch genügend Leute aktiv sind, sodass, wenn man mal eine Frage hat, man keine Probleme hat, die Frage darstellen zu können. Oder man benutzt vor allen Dingen erstmal die Suche, weil viele Fragen wurden schon gestellt. Und da gibt es ziemlich viele Sachen, die einem erklärt werden, auf die man selbst nicht kommt, was alles einfacher geht und welche Module es gibt, bevor man sich selbst Arbeit macht. Und mittlerweile gibt es auch ziemlich viele Screencasts, die gemacht werden zu verschiedenen Modulen. Das meiste davon ist allerdings, zumindest die ich mir ansehe, englischsprachig. Doch.
Ja, wir hatten mal irgendwie da ein paar deutschsprachige angefangen oder so, und die Nachfrage ist groß, aber also im Allgemeinen diese DVD vom Hagen Graf, ne, die hat sich, also das hat mich damals auch, die hat sich gut verkauft, also ja, wohl auch als Zeichen, dass es da nicht so viel gab im deutschen Raum. Ne?
Ja, Hagen Graf sollten wir vielleicht kurz erklären.
Ja, ja, genau, wer ist Hagen Graf? Ne? Also nee, er hat auf jeden Fall als erster immer Bücher geschrieben. Also er war, glaube ich, so ziemlich der Erste, der deutschsprachige Bücher geschrieben hat zu Drupal und einen Screencast gemacht hat bei Video to Brain und dann noch einen zweiten Screencast über Drupal 6. Der war also wirklich, ja, ein Pionier, ne?
Und sein Buch, das man auch benutzen kann, um in Drupal einzusteigen, ist auch komplett online verfügbar. Das ist dann natürlich ein Buch über Drupal 6.
Mhm.
Doch. Ja. Doch, aber viele Elemente, also zu vielen Sachen gibt es einfach Tutorials, die im Netz verfügbar sind, die man sich eher schnell durchlesen kann.
Also zum Einstieg gibt es noch eine Sache. Es gibt mittlerweile gehostete Drupal-Lösungen. Das ist dann noch eine Ecke einfacher, als das selber aufzusetzen. Da muss man es nämlich erstmal gar nicht installieren. Und da hat Acquia sich sehr rein. Zu Acquia kommen wir vielleicht nachher nochmal, wenn wir irgendwas jetzt sagen sollen, vielleicht später. Jedenfalls ist es so eine Lösung, halt wie WordPress.com. Ne? Und da kann man am Anfang auch so ein Seitentemplate auswählen. Irgendwie, was möchtest du gern lernen? Möchtest du hier eine Kampagnen-Webseite oder irgendwas? Und verschiedene Module auswählen und dann ist auch schon Beispielinhalt da und ich finde, das geht ganz gut. Es ist aber überhaupt nicht umgebaut. Das ist also ziemlich generisch Drupal 7, das ganze Ding, schon ganz lange auf Drupal 7 auch. Und der eigentliche Clou an dem Ding ist, ich meine, bei WordPress.com glaube ich auch so, aber bei vielen anderen wie Ning eben nicht. Du kannst, wenn du irgendwann denkst, jo, jetzt habe ich hier alles ausprobiert, jetzt will ich aber selber, dann lädst du dir das runter. Kannst jetzt alles exportieren, also bis auf die User-Datenbank, das geht halt nicht, weil das so ein Single-Sign-On-Ding ist, lässt dir das runter, installierst es bei dir lokal und machst du weiter. Und das finde ich schon ein Ding, weil da war ja neulich großer Alarm, wie dann Ning irgendwie sagte, nee, wir kosten jetzt was. Ja, wie kriege ich meine Daten darunter, ne?
Ja, ist doch perfekt. Also das ist quasi so der einfache Einstieg in Drupal.
Also es gibt halt unterschiedliche Einstiegspunkte, je nachdem, was man mit dem System anfangen will. Wenn man sich wirklich nicht großartig mit dem Hintergrund beschäftigen will und einfach nur ein paar Sachen anlegen will und ein Theme auswählen will, dann kann man tatsächlich mit sowas anfangen wie Drupal Gardens. Ansonsten, wenn man vorhat, ein bisschen tiefer einzusteigen oder ohnehin schon Programmierhintergrund mitbringt und verschiedene Konzepte sehr viel schneller versteht, dann kann man sich auch durch die Sachen wühlen, die auf der Drupal.org, wo die Schnittstellen beschrieben werden zum Beispiel.
Ja.
Je nachdem, wie es einem lieber ist.
Wo gerade nochmal Drupal Center angesprochen wurde, also ich habe das gestern dem Nikolai auch, wir haben uns gestern erst kennengelernt, muss ich mal meine Entschuldigung sagen, auch gesagt, also das ist eigentlich, mir hat irgendwann einer gesagt, Mensch, geh doch mal in IRC, ne? Und ich dachte, oh, Chat, ne? Und das machen da so Kiddies, so ICQ, so Flirtline oder was, ne? Und es ist aber unter Entwicklern überhaupt total verbreitet, dieses IRC-Protokoll. Das ist so total puristisch und mit Textkommandos und so. Und man findet da, ich habe mittlerweile entdeckt, auch alle möglichen anderen Support-Channels. Also ich gehe öfters mal in Channel CSS. Da wird man öfters auch mal beleidigt oder so. Aber die haben fantastische Spezies da, die dir das absurdeste Problem noch ganz schnell lösen können. Ne? Und das ist sozusagen Live-Support. Also es gibt einen deutschen Channel. Und wenn du da reingehst, da wird dir erstmal geholfen, ja. Wenn du ein Anfänger bist, ich meine, wenn dann einer, kennt man ja, wenn dann einer, weiß ich nicht, fünfmal das Gleiche fragt oder so, ne, und es einfach nicht begreifen will, aber ansonsten ist es wirklich, ja, wird sehr, sehr große Mühe gegeben, weil man den Leuten ja helfen will. Und das ist an sich, wenn man den Schritt denn tut und sich traut, ne, das machen viele nämlich irgendwie nicht. Und da gibt's auch die englischen Channels und da sind die ganzen Chefs in sozusagen, ne, die sind einfach immer online, das ist so gängig, ne, du kannst jeden ansprechen. Und das ist wirklich, ja, wenn man den Schritt einmal gegangen hat, sagt man ja, wieso eigentlich früher, ne? Hm.
Ansonsten die regionalen Unterschiede, die haben eigentlich schon erklärt, dass Drupal in den USA ziemlich bekannt ist, in Deutschland nicht so. Was glaubt ihr, woran liegt das? Hat sich das noch gar nicht so weit rumgesprochen oder haben viele die Füße stillgehalten, weil sie denken, demnächst kommt Drupal 7 raus und dann machen wir die große Welle oder woran liegt's?
Ist für mich jetzt schwierig zu sagen. Ich schätze, also die meisten Kollegen, die ich habe jetzt unter Webworkern, haben es genauso wie ich gemacht. Die haben sich vor 4-5 Jahren irgendein System angeschaut und aus irgendwelchen Gründen haben die dann irgendein System gemocht und die anderen nicht so sehr und sind dann bei ihrem System geblieben. Allerdings kriege ich schon mit, dass immer mehr Leute zumindest von Drupal gehört haben und sowas sagen wie, ja, muss ich demnächst ausprobieren oder habe ich neulich schon mal ausprobiert und warte nur noch auf ein Projekt, das kommt mit dir, wo ich mal richtig für einen Kunden was mit Drupal machen kann.
Mhm. Also es kann sein, dass damals dieser Howard Dean, es gab, also das ist schon ewig her, es gibt so ein paar Initiativen, also irgendwie, ich meine, es kommt ja aus Belgien und es gab diesen Dean Space, wie der Präsidentschaftskandidat war, ne? Ich weiß nicht, wie lang das her ist, frag mich nicht. Und das haben die mit Drupal gemacht, also so eine Kampagnen-Website damals. Und das ging tierisch ab wohl, das war sehr erfolgreich, ne? Und ich keine Ahnung, ob es jetzt, das sind so Gründerzeiten. Ich meine, die Amis sind generell, keine Ahnung, immer auch nicht jedem Trend hinterher, so, ich weiß auch nicht, ne? Und weiß ich nicht warum. Also das, ich kann es auch nicht zurückverfolgen. Man müsste die Leute mal fragen, da die Amis, wie das gekommen ist damals.
Naja, vielleicht sollten wir nach dem ganzen Vorgeplänkel nochmal konkret darstellen, warum wir überhaupt bei Drupal gelandet sind, was für uns das Totschlagargument war quasi. Also für mich gab es damals zwei Punkte. Das eine war, also sagen wir mal so, ich habe verschiedene Ansprüche an Content-Management-Systemen. Das eine ist, es muss genügend Module geben, mit dem ich die Sachen umsetzen kann, die nach den Kunden vielleicht fragen. Und das ist dann sowas wie, ich muss ein Newsletter verschicken können, es muss ein Forum da sein, ich muss irgendwo einen internen Bereich haben können, es muss User-Profile geben und. All die ganzen Sachen, die irgendwie umgesetzt sein müssen. Dann brauche ich ein System, wo es eine große Community gibt, für den Fall, dass ich irgendwas nicht kapiere, dass ich die Möglichkeit habe, irgendwo Fragen zu stellen und tatsächlich auch geantwortet wird. Und noch besser ist es, wenn das System so ist, dass das, was Module rauswerfen, ich selbst die Möglichkeit habe, es zu ändern. Das war halt am Anfang, wie gesagt, vor 5 Jahren, das wird sich vermutlich gebessert haben, bei Typo 3 so elend, dass Module irgendwelchen Tabellenkrempel rausgeworfen haben und ich nicht die Möglichkeit hatte, zumindest nicht auf einfachem Wege, das zu ändern. Und Drupal ist da halt ganz anders. In der Regel ist es so, dass es für Module ein Template-File gibt und man dieses Template-File in seine eigenen, quasi in das Theme der Seite übernehmen kann, um das Template des Moduls zu überschreiben mit seinem eigenen Senf, so wie man das gerne hätte. Ich muss dazu sagen, dass die Module aus Drupal ohnehin keine Tabellen auswerfen, habe ich zumindest noch nie erlebt, aber man hat zumindest die Möglichkeit, die Templates recht einfach zu überschreiben und da selbst, sagen wir mal, Divs rauszunehmen, wenn man die nicht braucht, oder irgendwo was reinzuschreiben, wenn man irgendwas zusätzlich braucht. Und eine große Sache von den Modulen, das, wie ich finde, jetzt auch das Herzstück ist von Drupal 7, ist was das Modul, das nennt sich Content Construction Kit. Und das hatten damals zumindest andere Content-Management-Systeme noch nicht. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, auch für Joomla und Typo3 und Plone ähnliche Sachen. Content Construction Kit funktioniert so. Wenn man das aus anderen Systemen kennt, hat eine normale Seite immer ein Feld für einen Titel und für den eigenen, den Textkörper, den restlichen, den Artikel, wie auch immer. Vielleicht ist das noch irgendwie unterteilt in ein Feld für einen Teaser. Dann hätte man also Titel, Teaser und Rest des Textes.
Für WordPress gibt es das ja auch, ne?
Genau.
Mit dem Teaser, ne?
Ist da auch so.
Genau.
Ja.
So, und das Content Construction Kit funktioniert nun so, dass man, in Drupal ist es ohnehin so, es gibt, man kann verschiedene Inhaltstypen anlegen. Man hat vielleicht einen Inhaltstyp für normale Seiten, einen Inhaltstypen für News, einen Inhaltstypen für Rezensionen. Und pro Inhaltstyp kann man mit dem Content Construction Kit nun verschiedene Felder hinzufügen. Angenommen, man hat sowas wie eine Rezension, dann will man vielleicht nicht nur einen Teaser haben und die eigentliche Rezension, sondern man will vielleicht auch Felder haben für den Autor des Buches, den Verlag, die ISBN und vielleicht eine Bewertung oder sowas oder ein Feld für einen Link. Und mit dem Construction Kit kann man all diese Felder einzeln hinzufügen und jeweils sowas sagen wie, so, an dieser Stelle möchte ich jetzt, dass da eine Zahl reinkommt, an dieser Stelle möchte ich, dass das ist eine einfache Textzeile. Hier sehe ich jetzt nochmal eine Text-Area vor. Und mit verschiedenen anderen Modulen kann man das Content Construction Kit noch erweitern, sodass man auch sowas eingeben kann wie eine E-Mail-Adresse, eine HTML, eine URL, ein Datum vielleicht oder ein Bild. Und das war in Drupal 6 noch ein extra Modul, aber man konnte damit halt umfangreich seine Seite so aufbauen, basierend auf diesen Inhaltstypen, die man halt so erweitert hat mit dem Content Construction Kit, dass sie genau das abgefragt haben, was man brauchte.
Und
davon sind jetzt viele Sachen sind davon jetzt reingewandert in den Core, das was automatisch drin ist in Drupal 7, und man hat es automatisch zur Verfügung.
Ja.
Also das ist eigentlich. Ich hoffe, man hat das jetzt so einigermaßen verstanden, was ich damit sagen will. Aber man kann halt, egal was man auf der Seite abbilden will, sich in Drupal 7 aus dem Core heraus so zusammenstellen, wie man es gerade braucht für seine eigenen Inhalte.
Was natürlich sehr praktisch ist, Technik wird so ein kleines Beispiel, sitzt natürlich auf WordPress auf, aber wir haben ja auch Moderatoren abgebildet, wer moderiert diese ganze Sendung, und das wäre so ein Ding, was ich einfach hinzufügen würde zu der ganz normalen Seite. Hier ist der Autor und der hat dann teilgenommen.
Prinzipiell ja, an der Stelle, weil du nun gerade so ein Beispiel gebracht hast, muss ich doch ein bisschen ausweiten. Drupal 7 hat es ein bisschen geändert. Drupal 7 hat was, das nennt sich vom Konzept her Entities. Entities sind entweder Nodes müsste ich gleich nochmal genauer erklären, oder Kommentare, oder User, oder Terms. Auf Terms komme ich gleich nochmal zurück, das hängt auch mit der Taxonomie zusammen. Jedem dieser Elemente kann ich mit diesem Content Construction Kit, mit dem CCK oder überhaupt über die Felder, die jetzt vorgesehen sind im Core, neue Felder hinzufügen. In deinem Fall war es ein Beispiel mit den Autoren. Die würde man vielleicht abbilden als User. Und man könnte für die User jetzt beliebig viele Felder hinzufügen. Sagen wir ein Feld für, wo man Twitter-Adresse eingeben kann, wo man sein Land, seine Stadt eingeben kann, was auch immer. Und genauso könnte man es bei den Kommentaren machen. Kommentare haben normalerweise auch nur ein Kommentarfeld und vielleicht ein Feld für die E-Mail-Adresse und für die Webseite. Aber manchmal ist es so, dass man Kommentare haben will, aus irgendwelchen Gründen, wo die Leute, die einen Kommentar abgeben, gleich einen Pfeil hochladen sollen. Dann könnte man also die Kommentare erweitern durch ein zusätzliches Feld, wo eben ein Pfeil-Upload vorgesehen ist. Also die Felder, die in Drupal hinzugefügt werden können, die haben, glaube ich, so vier, fünf verschiedene Optionen. Das eine ist ein normales Textfeld, das andere ist eine Text-Area. Man kann verschiedene Arten von Zahlen hinzufügen oder ein Bild hochladen oder ein File abladen. Hochladen.
Hochladen, ja.
Ich wollte da gerade noch was zum Design einwerfen, weil das irgendwie, das mit den Feldern hinzufügen, das ist eine schöne Sache, aber was mich vor allem irgendwie dabei begeistert hat, du kannst eben diese Felder von vornherein in ein festes Layout packen. Ja, du kannst also das wirklich die wildesten Layouts umsetzen. Du setzt halt wieder das Bild rechts oben, die eine Schrift in den Kasten, die nächste Schrift nach unten. Und das fand ich super, weil du dann dem Kunden selbst ein ziemlich komplexes Eingabeformular dahin knallen kannst. Der gibt nur seine Daten ein und es sieht immer super aus. Das ist halt so ein Punkt, den ich der dabei eigentlich noch so ein bisschen der Nachbrenner ist, ne? Weil für Kunden ja immer so eine Sache ist, ja, ne, er weiß zwar, wie man Text reinschreibt, er weiß vielleicht sogar noch irgendwie, wie ein bisschen HTML geht, aber speziell, wenn man ein aufwendigeres Design macht, dann möchte man das ja so ein bisschen sicherstellen, dass das auch bleibt. Und das ist bei anderen Systemen auch so. Ich habe mal mit so einem Proprietären gearbeitet, das war eigentlich genauso, ne, da gab es überall deine Daten ein und dann am Ende macht das ein super Layout daraus, wenn das fertig ist. Und das geht eben so, weil diese Felder sind fest definiert. Weil bei anderen Systemen, also zum Beispiel Contao oder auch Typo3, ging es so, da gibt es Funktionalität auch, aber es ist mehr on the fly. Also man fügt das dann, während man den Artikel erstellt, zusammen, die Felder. Das ist ein etwas anderes Konzept. Und ja, ich weiß nicht, ob das ja ungewöhnlich ist bei Drupal, dass man halt von vornherein das irgendwie definiert, bevor man halt irgendwie da anfängt, was einzugeben oder so.
Und der Vorteil ist, dass man auch noch verschiedene Möglichkeiten hat, die Eingabe in den Feldern zu kontrollieren. Man kann bei einigen Feldern sagen, das ist jetzt ein Pflichtfeld, andere Felder sind kein Pflichtfeld. Man kann, wenn man ein Feld vorsieht, um Files hochzuladen, sagen, dass nur Files akzeptiert werden sollen, die Endung PDF haben. Ja. Und was ich noch einen großen Vorteil finde, sind noch ein paar andere Module in Drupal eingeflossen, die sich mit den Bildern beschäftigen. Ich kann vielleicht ein Beispiel geben für einen eigenen Inhaltstypen, den man anlegen will. Angenommen, man sieht auf seiner Webseite News vor. Dann hat eine News normalerweise auch einen Titel, einen Teaser, einen restlichen Körper und vielleicht ein Newsbild. Und für dieses Newsbild sieht man dann eben ein Feld vor, bei dem ein Bild hochgeladen werden soll, hat im Hintergrund aber die nötigen weiteren Module, um dieses Bild bearbeiten zu können. Man kann dann sagen, okay, Kunde, lade irgendein Bild hoch, das du willst, aber im Hintergrund läuft was über Image Cache und man kann da Image Styles anlegen, also eigene Stile für die Bilder und sagt dann, das Bild wird so beschnitten, dass am Ende 200 Pixel mal 100 Pixel rauskommt.
Und dann vielleicht, hat man noch, vielleicht noch nach Schwarz-Weiß konvertiert und um 30 Grad gedrehten Rahmen drum, kannst du im Prinzip sogar deine eigenen Plugins programmieren dann dafür.
Genau, und man muss dem Kunden im Gegensatz zu anderen Systemen dann nicht sagen, okay, du musst das Bild jetzt vorher zurechtschneiden und in Schwarz-Weiß konvertieren, sondern lässt dem Kunden einfach hochladen, was er will. Das Bild sollte vielleicht am Anfang nur groß genug sein und dann den Rest macht man im Hintergrund automatisch. Das ist für den Kunden auf jeden Fall sehr viel einfacher und wir müssen nicht viel machen, weil alles schon im Core vorhanden ist.
Gerade für Redakteure ist es ja das entscheidende Kriterium, also dass du nicht extra Photoshop A lernen musst oder B Photoshop vorher extra aufmachen musst, sondern lädst das Bild einfach hoch und dann kannst du gleich direkt dich um deinen eigentlichen Job kümmern, nämlich nicht Grafiker, sondern eben Redakteur.
Genau.
Vielleicht können wir, also das CCK, das wurde schon, soll man das mit dem CCK noch weiter, was für Felder, ich meine, es gibt noch zum Beispiel Datumsfelder, Link, wenn man kann ja theoretisch, also das ist eben auch der Punkt, weil Drupal schon so ein bisschen als Framework richtet sich natürlich sehr an Entwickler in mancher Hinsicht, ne? Also wenn wir sehen, man, ich wäre jetzt Entwickler und kann PHP, ne? Mhm. Dann ist das ganze System eigentlich so aufgebaut, dass es eigentlich ziemlich einfach Module zu schreiben, also ich bin eigentlich kein Entwickler, ja. Aber das habe ich hingekriegt. Ne, da hat man so ein paar kleine Dateien und ein Modul kann wirklich, so könnte theoretisch ein Befehl sein, der Hallo Welt ausgibt, ja. Ja. Könnte ein Modul sein. So, und dann, wenn zum Beispiel mir irgendein Feld fehlen würde, ich brauche jetzt ein Feld, das die Eigenschaft hat, weiß der Kuckuck, ja, das also irgendeine Art von Validierung drin hat, das darauf prüft, ob das zum Beispiel eine ISBN ist. Zum Beispiel eine ISBN, die hat, glaube ich, ein festes Format, oder?
Ja, es gibt, glaube ich, zwei Formate dafür, aber wie auch immer. Ja, es gibt auf jeden Fall ein festes Format.
Dann könnte ich eine Validierung schreiben, die überprüft, ob das eine ISBN ist. Zur Not das Ding sogar noch überprüfen, ob das eine gültige ist, wenn ich jetzt ganz wild drauf bin, ja. Und dann ist es nur möglich, da gültige ISBNs einzugeben. Und das ist eben der Witz dabei, dass wenn dir irgendwas fehlen sollte, ich meine, im Allgemeinen fehlt dir nichts. Es gibt sogar ein Custom-PHP-Feld, ja. Also ein Calculated-Feld, wenn du dann aus einem, also, das ist halt so Drupal, das geht dann so ziemlich, an Möglichkeiten mangelt es nicht. Aber das ist eben für den Enduser eigentlich dann nicht mehr interessant, das ist dann für den Entwickler interessant, der dann sagt, ja, und wenn mir das aber nicht reicht, ja, das ist sehr einfach, ne? Dann schreibst du dein eigenes Ding und machst da, was du Spaß hast, ne? Und das ist dann ziemlich klein, also das ist recht gut zu verstehen, wie man das machen soll, so.
Genau. Also es gibt genügend Sachen, die schon von vornherein, also jetzt da sind, um diese Sache, die im Core ist, zu erweitern. Dadurch, dass eben noch ein Feld vorgesehen sein kann für das Datum oder zum Beispiel für eine Geolocation. Und dann kann man eben auf die Idee kommen, wenn man ein Profil hat von den Usern, dass man sagt, okay, hier User, wenn du unbedingt willst, dann sehen wir für dich ein Feld vor für den Wohnort und dann kann, wenn der User es will, da seinen Wohnort einstellen über die Geolocation.
Und das Besondere jetzt speziell an Drupal 7 ist halt, also das hat sich so entwickelt, also im Prinzip reifen diese Module also in Contrib, sagt man immer so, ja, also das hat jemand mal geschrieben und dann benutzen das alle wie bekloppt. Und bei Drupal 6 war ein wirklich ein großes Problem, wie das Drupal 6 war fertig, aber CCK nicht. So, und das hat dann fast ein halbes Jahr gedauert, weil das wirklich sehr aufwendig ist und Views auch nicht. So, da konnte man ein Jahr lang im Prinzip keine Drupal 6 Seiten machen, weil diese beiden Module so quasi Core sind. Mhm. Und deshalb hat man die Konsequenz gezogen, weil CCK ist wirklich dann so weit gewesen, dass du sagst, das muss jetzt in den Core, weil das ist ja totale Katastrophe. Ja, das hat auch damit zu tun, dass die halt so weit gereift sind, dass man denkt, ja, da muss man jetzt nicht, weil das behindert natürlich die Entwicklung. Wenn das im Core ist, ist es für 3 Jahre erstmal festgenagelt, dieses Ding, oder 2 Jahre, wie lange dann das für die nächste Release kommt. Aber auf jeden Fall ist es sozusagen jetzt richtig als Foundation des ganzen Systems ist es jetzt eingebaut worden und das macht einen ziemlich großen Unterschied. Aber das ist mehr für Entwickler interessant, das kann man vielleicht auch später verschieben. Sagen wir mal so, man kann sich merken, dass das ganz, ganz tief eingebaut ist ins System und man jetzt zu allen möglichen Sachen Felder hinzufügen kann. Und warum das so toll ist mit den Feldern, das also, begreift man eigentlich erst, wenn man Views benutzt.
Genau, wenn man den Gegenspieler dazu benutzt. Also zu CCK sollte man vielleicht noch sagen, also diese Felder kann man tatsächlich zusammenklicken. Man muss sich nichts am Quellcode anschauen, sondern klickt das einfach zusammen im Backend. Und seid ihr noch da?
Ja.
Bei mir ist nichts mehr zu hören.
So viel, okay. Sofern du es hörst.
Der Gegenspieler zu CCK ist eben Views. Das kennt man vielleicht aus anderen Systemen. Views ist etwas, womit man die Datenbank abfragt nach gewissen Grundvoraussetzungen. In Drupal gibt es dafür ein entsprechendes Modul, mit dem man sich auch diese Sachen zusammenklicken kann, anstatt sie selbst zu schreiben. Man kann zum Beispiel sowas sagen wie, such mir alle Artikel raus von dem Menschen, der gerade eingeloggt ist und sich das anschaut, sodass man eben ihm seine eigenen Artikel anzeigen kann. Oder zeige alle News an in der und der Reihenfolge ab dem und dem Datum. Das kann man dann entsprechend groß programmieren und eben genau auf die einzelnen Felder zugreifen, die man vorher in dem CCK festgelegt hat.
Also die Erklärung, wenn man irgendwie mal versucht zu erklären, ich sage immer, das ist eigentlich ein Query-Builder, ne? Das sagt natürlich nur dem Techniker eigentlich was. Also wer irgendwie mal SQL-Queries geschrieben hat, es ist eigentlich nichts anderes als das, mit dem Unterschied, dass du da eine, muss man zugeben, recht komplizierte Oberfläche hat. Es gibt sogar mittlerweile ein Simple-Views-Modul, weil das halt wirklich ein fettes Teil ist, dieses Views. Also wenn jetzt irgendwie der Bäckermeister seine Seite erstellt und gesagt hat, ja super, meine neuesten Brötchenangebote, die möchte ich doch mal auflisten, vorne auf der Startseite, dann kannst du den natürlich jetzt nicht auf Views loslassen, weil da kriegt er eine Krise. Und da haben die dieses Simple-Views-Modul mal geschrieben, das wirklich dann nur so, da hat er 5 Möglichkeiten, was auszuwählen und das ist fertig, ne? Es hat nicht so richtig viel Traction gefunden, aber das ist durchaus möglich, weil man kann das einfach begrenzen, ne? Also es ist halt bei Drupal oft so, dass es sind alle Möglichkeiten oft auf einer Seite vorhanden, also ganz, ganz viele Optionen so. Und das braucht der User aber ja eigentlich nicht, sondern er braucht ja vielleicht nur 2, 3 erstmal. Und gibt so Bestrebungen und es wird auch immer wieder gemacht, dass man sagt, wir machen jetzt mal so eine Version, die auch wirklich für Einsteiger zu benutzen ist, ne? Und bei Views kann man wirklich sagen, ja, also ich, als das erste Mal gehört habe, ja, to create lists, sagten die. Ja, ja, und wie so Listen. Ich habe also wirklich, es ist ziemlich abstrakt erstmal so das Konzept. Und habe ich da reingeguckt, also war damals noch Views 1 und dachte, aha, ich verstehe noch weniger als vorher. Und das hat echt so ein halbes Jahr gedauert, so irgendwann, ne? Und dann hast du es mal probiert, weil alle redeten davon, wie bekloppt, ja, dann machst du ein View und so. Und ja, und das ist wirklich, ist es ein bisschen für fortgeschrittene User, würde ich mal sagen, weil man muss dieses Konzept erstmal verstanden haben, warum ich das brauchen sollte. Man hat das ständig auf der Seite. Also wenn du Drupal installierst auf der Startseite, das ist ein View, ne? Da stehen die neuesten Artikel, auch bei WordPress, ne? Mhm. Bloß das weißt du nicht, ne? Und deshalb, ja, ich würde also Leuten, die einsteigen und sich schon mit anderen Systemen auskennen, würde ich sagen, guckt euch das sofort an. Und ein anderer sagt, ja gut, guck es an, aber wisse, dass es halt durchaus nicht unkomplex ist, ne? Oder würdest du sagen, Nikolai?
Nee, wie das so ist mit Datenbankabfragen. Also es hilft ungemein, wenn man schon mal selbst eine Datenbankabfrage programmiert hat, dann weiß man viel schneller, was Views macht, wenn man irgendwo hinklickt. Aber es ansonsten auch, es können auch Leute was zusammenklicken, wenn sie noch nie selbst eine Datenbankabfrage geschrieben haben. Dann reduziert sich das vielleicht auf die einfachen Fälle, die ich schon gesagt habe, wie zeigt mir nur die News an oder zeigt mir nur Rezensionen an, die in 2009 erschienen sind. Aber es ist schon einiges möglich damit.
Also ich habe dann Kunden teilweise, wenn man dann schon was für die erstellt hat, die Views, und dem dann zu zeigen, wo du dann nicht 10 Artikel anzeigst, sondern nur 5, das ist ganz gut machbar. Ne? Dann sagt man dem, musst du hier, und dann merken die sich das. Ne? Und so, das ist dann natürlich etwas ganz anderes. Ne? Also das kann man dann schon hinkriegen, finde ich.
Also diese Views sind nicht rein programmiertechnisch irgendwas im Code tief verwurst, sondern das kannst du auch über die Oberfläche selbst managen.
Es ist ein Modul und du in der Regel klickst du es erstmal zusammen über das Modul, ohne dass du irgendwo großartig was einstellen musst. Also ohne dass du das selbst programmieren musst. Da kommt hinterher was raus, das in ein Template geschrieben wird und du könntest in einem Template noch rumprogrammieren, macht man nur, schätze ich, eher selten, denn wenn das so kompliziert wird, dann schreibt man von vornherein seine eigene Datenbankabfrage.
Also es gibt, also vielleicht nochmal ein praktisches Beispiel, weil da begreift man es am besten. Also das fand ich vorhin schon, was hattest du da? Buchrezension?
Ja, Buchrezension.
So, Buchrezension, nehmen wir mal Amazon, ja? Nehmen wir mal die Seite von Amazon. Da gibt's ja unten dann immer als Teaser, Amazon macht das, finde ich total super, gibt's 35 verschiedene Sorten von Teasern für die gleichen Objekte. Jetzt habe ich lauter Bücher eingegeben, ne? Könnte ich also elend viele Felder haben, ne? Titel, Preis, Erscheinungsdatum, Kommentare. Jetzt möchte ich aber auf der Startseite die neuesten Bücher anteasern, ne? Und zwar nehmen wir an, nur die Bücher, die gute Bewertungen bekommen haben, möchte ich da anteasern. Und aber nur mit einem Bild. Dann mache ich einfach ein View. Und filter das irgendwie mir daher und sagt dem aber am Ende, er soll nur dieses Feld mit dem Bild ausgeben. Und schon bin ich fertig. Dann muss ich vielleicht noch ein bisschen CSS machen und dann habe ich meine Liste da vorne. Und das ist in dieser Art, also in dieser Komplexität, meine ich, ein Alleinstellungsmerkmal, was aber ein bisschen schwierig zu erklären ist. Ne? Und es kommt vor allem im Core immer gar nicht mit und mittlerweile auch nicht. Und das hat so seine Gründe. Aber es ist der absolute Clou. Für jeden, der wirklich komplexe Webseiten macht, wenn du das einmal begriffen hast und vor allem ist es dann so, dass du dann sagst, nehmen wir an, du hättest jetzt die ganzen Bilder da dargestellt, nicht die Bilder, nochmal die Kommentare, ne? Du sagst, ich habe Kommentare, habe ich rechts als Seitenblock, die neuesten Kommentare und stellst dann fest, die Formatierung gefällt mir nicht, ne? Dann kannst du sogar dann irgendwie sagen, ja, in dem Views-Modul selber, ich will es einfach mal kurz eben anders formatiert haben, ein Klick, ne? Ist aber dann ab dem Punkt halt, wie gesagt, wieder für Entwickler interessant. Ne?
Wo man vielleicht noch erwähnen könnte, das, was Views auswirft, kann von verschiedener Art sein. Also Views könnte zum Beispiel eine ganz eigene Seite generieren, wo dann die Ergebnisse eben auf dieser Seite dargestellt werden. Mit Views könnte man aber auch sagen, mach daraus einen Blog. Und dann hat man diesen Blog zur Verfügung und kann ihn auf der Webseite irgendwohin verschieben, sodass er zum Beispiel auf mehreren Seiten erscheint. Beispielsweise könnte man einen Blog machen, auf dem tatsächlich nur die letzte News erscheint mit dem Bild und mit dem Teaser und einem Link zum Rest des Artikels. Und der erscheint dann in der rechten Spalte, aber dann dafür auf jeder Webseite, also auf jeder Seite innerhalb des Webprojekts.
Also ich würde jemand, der interessiert ist, mal empfehlen, sich einfach mal ein paar Screencasts davon anzugucken, wie das jemand vormacht, weil dann wird das teilweise sehr schnell klar, wenn du das siehst. Ne? Wenn einer das vormacht, weil wenn man es so erklärt, es bleibt irgendwie abstrakt, glaube ich. Also ist irgendwie so.
Es gibt noch eine coole Sache zu Views mit einem zusätzlichen Modul für dieses Modul. Und zwar, da Views an sich ja nur eine Datenbankabfrage ist, wird es irgendwann im nächsten Modul geben, dass das erweitert um YQL. Dazu gab es schon mal verschiedene Artikel. Ich weiß nicht, wie viele von den Hörern das schon mal gehört haben, aber YQL ist halt eine Absprache, die quasi über Yahoo läuft, die eine Schnittstelle geschaffen haben, um damit ganz viele verschiedene Web-Services, wie zum Beispiel Flickr oder Delicious, abzufragen. Und man kann dann quasi innerhalb seines Drupal-Projektes mit Views und diesem zusätzlichen YQL-Plugin das benutzen, um irgendwelche anderen Webseiten abzufragen und zum Beispiel kann man die User verknüpfen, wenn sie haben ihren Flickr-Account und dann gleichzeitig über diese Abfrage die letzten Flickr-Bilder von diesem User anzeigen.
Ja, du bist nicht angewiesen, diesen blöden JavaScript von Flickr zu nehmen oder so, sondern du rufst praktisch die Bilder direkt ab und formatierst die, wie du gerne hättest. Aber da habe ich eine gute Nachricht für dich, Nikolai, das funktioniert nämlich schon. Das ist nämlich in Views 3 einfach fest drin. Ne? Also diese YQL-Anbindung stimmt, das kann noch verbessert werden, aber ich habe neulich mal geguckt, also das ist Views 3.
Ach, bei mir war es noch ein extra Modul, glaube ich. Aber das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, wenn man damit irgendwelche Mashups bilden will.
Klingt auf jeden Fall sehr sexy, ja.
Ja. Genau.
Genau, das ist vielleicht schon ziemlich technisch hier. Vielleicht kommen wir nachher
drauf. Das ist auch völlig okay. Es hören ja viele zu. Ja.
Also man sollte sich Zeit nehmen. Also es ist irgendwie eigentlich die USP und das Besondere ist halt, dass alles darauf aufbaut. Das ist eben das Besondere und das finde ich auch was Besonderes an Drupal, dass man halt, ja, das kommen wir nachher mal zu. Aber auf jeden Fall, es bauen unheimlich viele Module auf Use auf und machen das nicht mehr selber. Weil es könnte ja zum Beispiel jetzt ein Shop-System daherkommen und einen Artikelkatalog machen. Und das könnte ja selber einen Artikelkatalog eingebaut haben. Ist aber totaler Quatsch, weil das macht ja Views. Ne? Und wenn ich einen eingebauten Artikelkatalog habe von irgendeinem Shop-System, kann ich vielleicht nicht ändern. Ne? Und es ist zunehmend so, dass eigentlich alles auf CCK sowieso schon auf Views einfach aufbaut. Und das, da wird es dann halt richtig clever, weil dann sparen alle anderen, die müssen das nie nochmal wiederholen. Die müssen nur sagen, jawohl, hier, ne? Ich benötige dieses Modul. Und ja, und wenn man das einmal gelernt hat, dann das zu benutzen, ja, kann man überall immer alles ändern und das ist natürlich super. Also es ist sehr, sehr eng verzahnt. Also ohne diesen beiden Module kannst du keine Drupal-Seite betreiben. Also macht wohl gar keinen Sinn. Es sei denn, es soll wirklich ganz einfach sein. Aber sobald es ein bisschen komplexer wird, ja, und CCK ist jetzt im Core und heißt jetzt Fields. Das heißt gar nicht mehr CCK.
Ja.
Und Views ist so quasi Core und das ist aus Gründen, weil der Merlin ein wilder Vogel ist und immer noch was Neues sich ausdenkt. Das ist echt ein Typ, der ist der Hammer. Ist das auch viel sinnvoller, dass das irgendwie einer der Co-Maintainer ist auch hier in Deutschland, der ist irgendwie so ganz wild dabei und das ist schon ein bisschen komplex, das Teil, aber ja, das ist so. Ja.
Das ist halt immer ein Spagat, welche von den Modulen kommen nun in den Core und welche kommen nicht. Wenn man ein Projekt mit Drupal 6 angefangen hat, dann hat man automatisch immer CCK und Views installiert und hier war dann eben der Spagat zu finden, kommt Views in den Core oder nicht und die Argumentation war, wenn es nicht in den Core kommt, kann es sich schneller entwickeln, weil die Sachen, die jetzt im Core drin sind, dadurch, dass sie im Core sind, werden eher ein bisschen langsamer vorangetrieben. Während da Views jetzt immer noch draußen ist, kann es da ein bisschen schneller abgehen.
Ansonsten, die Dokumentation von Drupal ist auch sehr aktuell und auf jeden Fall gut gepflegt, oder wie sieht es da aus, dass man sich da mal reinlesen kann und die ganzen Methoden kennenlernt?
Zu Drupal 6 auf jeden Fall. Mein Stand zu Drupal 7 ist, dass da noch einige Sachen umgeschrieben werden sollen oder aktualisiert werden sollten auf der Webseite. Weiß ich, Thomas, weißt du da mehr?
Ja, das ist irgendwie, ich denke, da muss noch viel passieren. Es ist auch diese Menge, ne? Es ist so eine schiere Menge. Man muss sagen, dass generell eigentlich ist die Dokumentation insofern schlecht, als sie ziemlich schlecht strukturiert ist auf Drupal 6, auf Drupal.org. Ne? Es ist fast alles da, also unglaublich. Ist mittlerweile auch besser geworden, sehr viel besser. Aber wie ich da damals angefangen habe, da kommen sie über Google weiter, also da zu suchen. Ne? Also es ist wirklich zu jedem noch so abstrusen Problem findet so irgendwie eine Lösung. Aber eigentlich sollte man Google benutzen. aber und jetzt deshalb, also das kannst du so schnell nicht alles schreiben. Also ich meine, man soll mal auch mal fertig werden irgendwie mit dem Ding. Die wichtigsten Sachen sind da und aber vieles gilt ja auch noch von Drupal 6. Ne? Das ist dann nur teilweise in Nuancen anders so. Es ist ja nicht alles neu jetzt.
Genau. Ansonsten gibt es ja den ISE, wie wir gelernt haben.
Genau.
Oder man wurstelt sich auf der deutschsprachigen Seite durch.
Man kann ja auch im IRC fragen, genau, wo es denn steht. Ne? Man kann ja auch im IRC nach der richtigen Seite fragen. Geht ja auch. Ne?
Genau. Wollen wir noch was zur Taxonomie sagen?
Gerne, hattest du ja angesprochen. Ja.
Hatte ich angesprochen, dann sollte ich vielleicht auch kurz was dazu sagen. Das ist Taxonomie heißt das System, das ist das Drupal-interne System zur Verschlagwortung oder um Rubriken zu bilden. Also man kennt das von Blogs, dann hat man dann unten ein Feld fürs Tagging und kann, je nachdem, wie man das eingestellt hat für dieses Feld, entweder freies Tagging benutzen und irgendwelche Begriffe reinschreiben, auch solche, die man noch nicht benutzt hat, oder man legt ein festes System an, weil man zum Beispiel für Rubriken braucht, sagen wir mal, wenn man nochmal hier auf die Rezension eingeht von den Büchern, könnte man auf die Idee kommen, sowas zu nehmen wie Krimi, Romantik, Sachbuch, was weiß ich was. Da gibt man dann halt, keine Ahnung, 20 feste Begriffe vor und man kann dann irgendwas davon auswählen. Das ist ein System, das eigentlich ziemlich, ziemlich mächtig ist, je nachdem, was man für eine Webseite hat, um damit zu arbeiten. Aber es wird von vielen Leuten vernachlässigt, so nach dem Motto, Taxonomie habe ich mir noch nie angeschaut. Aber damit lässt sich schon eine Menge erreichen. Und weil auch Taxonomie eine Entity ist, in Drupal 7 kann man auch hier mit der Fields API arbeiten, wie ich es vorhin schon gesagt habe, und auch dieser Taxonomie nochmal extra Felder hinzufügen. Auf den ersten Blick ist das vielleicht ein bisschen komisch, aber man kennt das von einigen Webseiten, wenn dann eine spezielle Rubrik ausgewählt wird, dass dann zu dieser Rubrik immer ein bestimmtes Bild gehört. Und das kann man eben auch über diese Felder machen. Dann legt man halt eine Taxonomie an mit seinen 20 Begriffen, sagt zur Taxonomie so, für dich will ich jetzt noch ein extra Feld haben, nämlich ein Bild von 50 mal 50 Pixel und kann jedem einzelnen Begriff dann ein Bild zuordnen, das dann halt immer erscheint, wenn dieser Begriff erscheint.
Nikolai, danke, jetzt habe ich es endlich verstanden, was das soll. Warum will ich ein Taxonomie ein Feld hinzufügen? Mir war es nicht klar, aber klar.
Ja,
es gibt das, dieses dumme Taxonomy-Image, damit habe ich mich einmal rumgeklärt. Das ist eine Katastrophe irgendwie.
Genau, vor einer Woche oder sowas habe ich mich auch noch gefragt, warum soll Taxonomie extra Felder bekommen? Aber es lässt sich damit arbeiten.
Ja. Also es ist ein bisschen, also man kann auch Free-Tagging machen, genau wie in WordPress. Ich glaube, in WordPress gibt es da eigentlich nur ein einziges. Ja, es ist ein bisschen irgendwie immer eigentlich ein bisschen komplexer. Also an sich, ich glaube, in WordPress gibt es ja nur sozusagen eine große Gruppe von Tags, oder wie ist das? Oder gibt es auch mehrere? Kennt sich da einer aus?
Eigentlich gibt es eine große Gruppe.
Ich glaube auch nur.
Und du kannst halt in Drupal mehrere Gruppen gegeneinander abgrenzen, so, ne? Und die große Frage, wozu brauche ich das? Aber ja, ist es halt immer so ein bisschen designed for big, das Ganze. Und an sich wird über Taxonomie, also eine typische Drupal-Seite hat eigentlich, oder finde auch viele moderne Webseiten, haben ja nicht mehr so eine hierarchische Menüstruktur, sondern eher so ein bisschen semantisch, ne, dass man also nach Rubriken das irgendwie ordnet. Und insofern ist Taxonomie eigentlich ein Ordnungsprinzip, das viel besser eingebaut ist als das Menü, würde ich sagen. Also viel früher da war. Und es ist sehr tief im System. Man kann dann alles Mögliche sagen, hier danach filtern und dies und das. Also das war sehr früh da und sehr vieles baut darauf auf.
So, Taxonomie ist ein Modul, das es im Core gibt. Kommen vielleicht so ein paar Modulen, die man zusätzlich installieren kann. Wir hatten am Anfang ja schon gesagt, man kann mit Drupal so grundsätzlich alles machen. Es gibt auch Module, da muss man im Moment noch schauen, bei welchem Stand die sind, ob man mit denen schon arbeiten kann oder nicht. Aber es gibt von den meisten, die ich ausprobiert habe, zumindest irgendwelche Alpha-Versionen von den Modulen, die man tatsächlich schon benutzen kann, um auf der Webseite damit zu arbeiten. Also gibt es Module wie Geolocation und eben Karten hinzuzufügen. Es gibt natürlich ein Modul Simple News, heißt das, um Newsletter zu verschicken. Man kann Bildergalerien jetzt mittlerweile entweder direkt machen über die Felder, die man zur Verfügung hat in CCK, plus ein Modul hinzufügen, das daraus Lightboxen macht. Es gibt natürlich Schnittstellen für Voting-Systeme. Man kann Editoren hinzufügen, egal ob es nun sowas ist wie Textile oder ob man einen richtigen WYSIWYG-Editor haben will, wie TinyMCE oder den CK-Editor.
Wobei es eigentlich immer als ein, kann kurz einhaken, es wird immer als ein großer Nachteil von Drupal dargestellt, irgendwie, dass es eben keinen gibt, finde ich auch. Es ist ein sehr entwicklerlastiges System und die hassen alle WYSIWYG, also selbst bei meinen Kollegen, das ist wirklich unglaublich. Es ist unglaublich, weil die sagen, es wirft keinen sauberen Code aus, aber wenn ich einen Text schreibe, dann will ich den nur formatieren, ist mir doch völlig wumpe, was von HTML dabei rauskommt. Und ich hoffe mal, dass Drupal 8 man sich endlich irgendwie mal, weil alle Leute sagen, nee, wo ist denn das Ding und sagen, nö, will ich nicht, ne?
Ich hatte neulich auch eine Diskussion mit anderen Leuten, die also Drupal-Fachleuten, die tatsächlich für ihre Systeme immer den BU-Editor nehmen oder sowas, den ich nie verwende. Meine Kunden, ich habe keine Ahnung, wie das bei denen läuft, aber meine Kunden schreien immer nach einem WYSIWYG-Editor. Ja, wenn ich sowas wie Textile benutzen kann, bin ich ja ganz froh, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Kunden Textile benutzen, ist der Code, der am Ende rauskommt, sinnvoller. Die benutzen dann eher tatsächlich die Formate für die Überschriften, statt alles fett zu machen. Aber die meisten Kunden schreien nach einem WYSIWYG-Editor, weil so haben sie das irgendwo anders gesehen.
Ja, sie kommen ja aus von der Word-Ecke, von Desktop und da benutzt man das so und deswegen muss man das im Web auch machen.
Das ist auch völlig okay. Also ich persönlich, wie gesagt, ich fühle mich da wie beim Nutzer. Wenn ich einen Text schreibe, dann will ich doch keine HTML-Tags sehen. Das stört doch total. Da sehe ich ja auch nicht, wie der Nutzer nachher sieht. Also das ist einfach auch, ich würde behaupten, jemand, der das nicht will, der schreibt einfach keine Texte oder so. Oder ich weiß es nicht. Ne?
Drupal hat da seit Version 6 ein Modul, das nennt sich auch WYSIWYG, das, wie ich finde, den großen Vorteil hat, dass es in sich, ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind, 7 oder 8 andere WYSIWYG-Editoren vereinigt. Die kann man dann zusätzlich noch installieren. Das heißt, man macht jetzt erst dieses WYSIWYG-Modul, um generell Schnittstellen zur Verfügung zu stellen und hat dann die Möglichkeit, entweder den CK-Editor oder TinyMCE oder einen von 5 anderen Editoren einzufügen.
Aber es ist jedenfalls eigentlich nicht so schwer, dann einen reinzufügen, aber er ist erstmal nicht da. Und ich nehme mal gern CK-Editor, das geht wunderbar. Also CK-Editor und TinyMCE haben die breiteste Unterstützung von Zusatzmodulen wiederum noch.
Also halt mir fest, es ist überhaupt kein Problem, den einzubinden, je nachdem, für was man sich entscheidet oder für was man den Kunden begeistern kann oder muss.
Ja. Ist ja eh nur JavaScript, also von daher, ja.
Okay. Ja. Ansonsten Module mäßig, wie gesagt, Bildergalerien hatten wir, ist ja das Wichtigste. Wie einfach ist es jetzt, irgendwelche Bilder da einzupflegen?
kommt drauf an, für welches Modul man sich entscheidet und wie man das Ganze anlegt. Also ich persönlich mache es normalerweise so, dass ich das Ganze selbst mit dem Midfield zusammenstricke und dann gibt es eben ein Feld, in dem man ein Bild hochladen kann und das Feld ist so eingestellt, dass man es mehrfach benutzen kann und dann baut darauf einfach nur das Modul für die Lightbox auf. Also im Grunde und Ganzen führt das dazu für den User, dass es einfach nur ein Feld gibt, auf das er draufklickt und da kann ein Bild drüber hochladen und muss einmal am Ende auf Speichern drücken.
Also dieses klassische Bild in den Fließtext einfügen, was wirklich viele wollen, das war bisher wirklich ein Stiefkind, das war fürchterlich. Unser Drupal 7 ist im Moment in einem Machen-Modul, das das löst. Also es gibt im Moment auch schon Möglichkeiten, aber das ist nicht so richtig super umgesetzt, dass man irgendwie dann manchmal dreimal klicken muss, bis man endlich beim Bild hochladen ist. Also es gibt dieses IMCI, ne? Also wenn jemand das probiert, das geht wunderbar. Das, da gibt es Plugins und alles. Bloß muss man immer ein bisschen zu oft klicken. So, und vor allem landeten dann die Sachen nicht in irgendeiner Mediengalerie. Ne? Das wurde nicht gesammelt, dass man dann irgendwo sagen kann, das möchte ich jetzt wiederverwenden, dieses Bild nicht nochmal hochladen oder so. Und da gibt es jetzt dann, ist es ein bisschen schwierig, weil es sollte einmal fertig sein. Also das Media-Modul, das ist alles zusammenfasst und dann muss man halt nur noch wirklich, du klickst, dann kommt sofort die Box mit deinen ganzen Bildern. Ne, suchst du dir eins aus und haust das rein und lädst eins hoch und das wird es geben. Ne? Weil das war schon ein Ding, wo man irgendwie dann, wie nimmt ja keine Bilder oder was. Ne?
Also das ist tatsächlich ein Punkt im direkten Vergleich zu WordPress. Was den Core angeht, schneidet WordPress da besser ab, weil die Medienverwaltung läuft in WordPress besser.
Ja, aber das wird eben, es wird alles besser, es wird alles schön.
Ja, in Drupal muss man es halt im Moment noch mit dem Modul dann dazu bauen.
Also es war oft ein Punkt, wo es gab mal eine große Website, die Johanniter, die haben evaluiert, Typo 3 und Drupal und ganz oft von Kunden, vor allem von Großen, die sagen, wir haben verschiedene Standorte, einmal in München und so, wir sollen aber alle die gleichen Bilderdateien verwenden. Ne? Da brauchen wir eine Mediengalerie, eine Mediendatenbank und so und das ist wirklich oft, dass es daran gescheitert hat und das kommt jetzt halt dann. Es wird noch ein bisschen dauern, aber wie die das da machen, ist halt richtig so, wie du das vorstellst. Ne? Egal, wo du das hochlädst, landet das Ding dann in der Mediengalerie.
Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt tiefer auf die Programmierung hin?
Ja, da ich habe gerade schon gesehen, die Sache mit den Lego-Programmierung, ne? Liest man mal öfters, ne? Kann sich wahrscheinlich David nicht viel drunter vorstellen, oder?
Ich würde das assoziieren mit etwas, was ich aus meiner Kindheit kenne, aber das ist es dann nicht, ne?
Könnte auch sagen Fischertechnik, ne? Schwieriger als Lego, ne? Aber wir sagen Lego. Also ja, das ist so eine Sache, genau. Das ist eigentlich so, also nehmen wir mal zum Beispiel so ein Programm wie Joomla. Und ich möchte jetzt eine Bildergalerie. Was erwarte ich von einer Bildergalerie? Ich erwarte, dass ich da Bilder hochladen kann, dass ich vielleicht einen ganzen Haufen Bilder auf einmal hochladen kann, einfach einen ganzen Ordner, dass ich die dann verschlagworten kann, dass dann vielleicht so eine Lightbox aufgeht. So. Und jetzt gibt es eigentlich zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas bauen kann. Die eine ist, ich baue dieses Modul, das hat alles drin und dran, das ist fix und fertig, installiere das, super. Aber im ersten Moment denke ich, geil. Ey, super. Funktioniert sofort. Und das ist aber irgendwie so, man spricht manchmal so vom Drupal Way. Ja, habe ich auch damals gesagt, die Leute, ihr sagt, was habt denn ihr geraucht und so. Und das ist tatsächlich, und der ist eher so, es war also tatsächlich so, wenn ich das machen wollte in Drupal 6, muss ich 7 verschiedene Module installieren. Ja, also Image API, Image Cache, Image Field, File Field, CCK. Dann sagst du, ja, hallo, geht's noch? Ich wollte doch nur mein Bild hochladen. So, und es hat aber so eine Philosophie dahinter, dass man halt eine Funktionalität nur einmal abbildet im ganzen System. Ja, das wäre vom Image Cache wäre das die Aufgabe, nehme hereinkommende Bilder, mache davon 5 verschiedene Größen, Thumbnail, Preview, mittelgroß und ganz groß und beschneide die vielleicht noch irgendwie oder und zentriere die. So, das ist die Funktion, die ist einzeln, das ist ein Modul und das ist auch einzeln auf Drupal.org. Und wenn ich davon 5 zusammenstecke, kriege eine super Funktionalität, wenn ich weiß, wie. Ja? So, das heißt eigentlich, genau genommen haben sie eine super Bildergalerie? Nein. Ja, aber ich kann dir sagen, wie du eine bauen kannst. Was für jeden Einsteiger sagen kann, ja gut, wir haben einen Eindruck, wir gehen zu Joomla. So, ne? Und das ist ein Problem. Die Community hat das auch schon lange gesehen. Oder zum Beispiel, irgendwer macht das ganz super und sagt, ja, und dann schreibt er ein ellenlanges Tutorial und dann, wenn du das schaffst, das durchzukämpfen, hast du auch die super Bildergalerie. Aber da habe ich ja vielleicht gar keine Lust drauf. Ne? Also David hört uns zum Beispiel zu und sagt, ey Leute, was ihr über Drupal erzählt, super, ich muss das jetzt haben. Und nach zwei Tagen ruft man, na David, wie war es denn jetzt so? Sagt er, ja, also es hörte sich einfacher an, als es ist. Und da gibt's eben halt, eben weil Drupal so aufgebaut ist von dieser Philosophie, jetzt Features. Hast du damit mal irgendwas gemacht, Nikolai?
Ich habe es mir nur angesehen im Kontext mit Open Atrium. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Also Features funktioniert eigentlich so. Ich habe jetzt hier meine Bildergalerie gebaut mit dem ganz tollen CCK, was wir geschrieben haben. Super, mit Views habe ich mir dann so eine Galerie daraus gemacht mit irgendeinem Lightbox-Modul. Dann mache ich, dass das eine schöne Lightbox auch noch hat. Ist das fertig? Und jetzt gehe ich mit Features bei und sage, exportiere mir diese Konfiguration aus 5 Modulen und das, was das zusammenhält. Ja, und das macht eigentlich das, soweit das irgendwie angeboten wird. Und du weißt, wie du das machst, exportierst du das und dann zum Beispiel der David nimmt sich nur noch dieses Teil. Er muss dann natürlich die 5 Module installieren, die davon benötigt sind, noch. In Drupal 7 wird es irgendwann auch so sein, dass das dann auch noch automatisch gehen kann. Sagt also nur Bildergalerie hat er in seine Module, klickt das an. Und irgendwann wird es wirklich im Hintergrund der ganze Scheiß runtergeladen wird. Ja, und dann ist es für ihn wie ein Modul. Es handhabt sich dann, als ob ich dann eben, was ich vorhin beschrieb, die komplette Bildgalerie auf einmal runterlade. Und das ist ein bisschen eine Lösung für dieses Dilemma. Das ist noch relativ neu, insofern hier und da noch ein bisschen hakelig, weil halt alle Module das erstmal zur Verfügung stellen müssen, ihre Konfiguration exportierbar ist. Weil im Prinzip steht es ja nur in der Datenbank irgendwo. Man müsste das hier nur exportieren, wieder importieren, dann wäre es ja da, ne? Und das ist Features. Und das ist natürlich auch schon ziemlich abstrakt, wie sich es anhört. Kommt im Endeffekt aber darauf raus, dass man halt hingehen kann auf der Seite und ich schalte einfach das Issue-Tracker an und dann ist der Issue-Tracker da. Und das kann ein unglaublich komplexes Teil sein, aber es funktioniert einfach. Und insofern, also das ist schon wieder auf einer Abstraktionsebene höher, aber wir Drupal das, wir flippen da nur noch aus, weil das einfach die Lösung ist. Ne?
Deswegen also das Lego-Programming, man hat seine kleinen Teile, seine kleinen Programme, Module, die irgendwelche Schnittstellen zur Verfügung stellen und vielleicht alleine noch gar nichts machen, aber man packt dann noch 2, 3 Module dazu, konfiguriert die, hat dann sein Feature und das Feature ist dann quasi aus Lego zusammengebaut.
Genau. Und das ist halt, ich bin mal gespannt, wie weit das kommt, ob das irgendwann dann halt so komfortabel ist, wie es dann sein soll. Also zum Beispiel in Drupal Gardens ist das dann so, da hat man so lauter Schalter und dann sage ich, jetzt möchte ich gern haben hier, ne? So. Und das sind dann meistens schon solche Geschichten. Das kommt nachher, weiß nicht, ob wir noch irgendwo auf Distributionen dann eingehen. Das ist dann eigentlich das gleiche Thema dann nochmal bei Open Atrium. Da können wir das dann nochmal im Beispiel irgendwie.
Dann lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, ne? Von der Hardcore-Programmierung können wir nochmal einen Schritt zurückgehen für die Leute, die jetzt zum ersten Mal mit Drupal 7 arbeiten und mal auf die Benutzerfreundlichkeit eingehen.
Genau, also das, was neu ist, auch in Drupal 7. Ja.
Genau, also es hat, also ich habe das von anderen Systemen her bisher noch nicht so mitbekommen. Es gab 2 große Studien, die sich mit der Usability beschäftigt haben von Drupal 6. An Universitäten in Amerika und die dann halt gesagt haben, so das funktioniert nicht. Und dann gab es tatsächlich auch eine spezielle Webseite, die sich nur für Drupal 7 mit der Usability beschäftigt hat. Und viele, viele Elemente sind da eingeflossen, um es Neueinsteigern einfacher zu machen, mit dem System zurechtzukommen. Also das war ein großer Kritikpunkt nach dem Motto, Usability passt nicht richtig. Ehrlich gesagt fand ich Drupal jetzt auch nicht so viel schwieriger oder einfacher als andere Content-Management-Systeme, weil reinfuchsen muss man sich eh. Aber es sind viele Sachen passiert, wie zum Beispiel in Drupal 6 gab es noch was, das hieß Input-Filter und der Name war nicht besonders glücklich gewählt. Das nennt sich jetzt Textformate und man kann dann auswählen, ob das, was der Kunde eingibt, interpretiert wird als volles HTML, als gefiltertes HTML oder als reiner Text. Und es gab sowas wie Story, das jetzt einfach umbenannt wurde in Artikel, was kleine Änderungen sind, was aber für den User viel einfacher macht. Dann gibt's jede Menge neuer Rechte, wie zum Beispiel auch das Recht, dass der User sich selbst löschen darf. Das gab's in Drupal 6 noch nicht.
Für Communities wichtig, ne? Wenn einer sagt, ich will nicht mehr.
Genau. Jetzt gibt es mittlerweile bei so allen Blöcken und allen Inhalten, die man sieht, oben rechts so ein kleines Symbol, auf das man klicken kann, um den Inhalt schnell zu bearbeiten. Es gibt, wenn man neue Inhalte anlegt, gab es in Drupal 6 Fieldsets, die man ausklappen konnte und wieder einklappen konnte, um alles Mögliche einzustellen, wie die saubere URL, ob der Text veröffentlicht ist oder nicht, ob der in einem Menü hängt oder nicht, wer der Autor ist. Die sind jetzt alle gut zusammengefasst in so ein Vertical Tabs, die also vertikale Reiter, die man anklicken kann, die über JavaScript dann geregelt werden. Wer kein JavaScript hat, sieht die Texte natürlich immer noch, weil die dann so wie vorher untereinander stehen, aber das ist jetzt sehr viel komfortabler gelöst. Es gibt neue Sachen, die dazugekommen sind, wie zum Beispiel gibt es jetzt ein Dashboard, das man sich einrichten kann. Das kennt man vielleicht aus so Systemen wie WordPress hat das oder
das ist großartig, wenn das WordPress, wenn das ist das wirklich, da werde ich immer neidisch, weil die haben das über Jahre, Jahre immer weiterentwickelt. Das ist schon wirklich der Hammer, ne?
Und jetzt gibt's das auch in Drupal, sodass da sich jeder User sein Dashboard zusammenstellen kann. Das heißt, man hat eine Fläche und man hat da auch verschiedene Blöcke und kann sich die Blöcke so reinschieben, wie man sie gerne hätte, um dann sowas zu sehen wie neueste User, letzte Kommentare, neue Artikel, wonach wurde zuletzt gesucht, je nachdem, was das System einem zur Verfügung stellt. Und mit Views kann man sich die Blöcke so zurechtfuseln, wie man nun gerade will. Und jeder kann dann eben sein Dashboard so haben, wie er will.
Man kann es vor allem für einen Kunden, könnte man das dann so machen, dass du dem, also ich habe das oft gemacht, für einen Kunden so ein User-Menü, ne? Die wollen eigentlich nur 5 Sachen, also oft der Kunde, ne? Der will irgendwie, weiß ich nicht, ne? Der will die neuesten, was auch immer da eingegangen ist auf seiner Seite sehen. Und da habe ich oft ein Menü gemacht einfach. Das ist auch schon mal sehr gut. Und über so ein Dashboard geht es natürlich noch viel komfortabler, ne? Da richte ich dem das dann ein. Ich stelle es so ein, dass wenn er sich einloggt, der sofort auf diesem Ding da landet.
Ich weiß, was du meinst, aber das Wort dafür, das sind noch Shortcuts, die man einrichten kann.
Ja, das ist eine neue, genau, das ist noch schneller, also, ne?
Shortcuts ist dann so eine kleine Leiste, je nachdem, wie man das vom Design her, wo man das unterbringen will, die vermutlich oben drin hängt und man macht dann verschiedene Shortcuts. Eigentlich ist es so gedacht, dass man die pro Rolle macht und angenommen, man hat einen Autoren und für den Autoren steht in den Shortcuts dann neuen Artikel anlegen oder neue News anlegen. Und angenommen, man hat dann einen Redakteur und der Redakteur hat dann vielleicht nochmal 2 Extrafelder, neuen Termin anlegen oder sowas, was der Autor nicht darf. Und dafür macht man dann Shortcuts fertig, die oben irgendwo auf der Seite prominent sind und wo es tatsächlich dann nur pro Rolle 2 oder 4 die wichtigsten Links eben gibt.
Also da könnte man vielleicht nochmal eine Sache einhaken, und zwar etwas, das bei anderen Systemen meiner Meinung nach nicht so ist, also weder bei WordPress noch bei Joomla und auch nicht bei Typo 3. Also ist vielleicht da, aber vom Gedanken nicht ist das, also es gab früher eigentlich in Drupal, ja, es war nicht so klar die Trennung zwischen Frontend und Backend eigentlich. Es lag vor allem daran, dass es einfach das gleiche Theme, das gleiche Design war. Das ist also in Drupal 7 jetzt komplett anders. Das war auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei diesen Usability-Studien, weil die Leute mal dachten, ja, wo bin ich denn? Bin ich jetzt da, was der Kunde nachher, der Besucher meiner Seite sieht? Oder bin ich jetzt im Administrationsbereich? Wo bin ich denn? Das war also ein ganz wichtiger Kritikpunkt, das ist geändert. Was aber den Vorteil hat, also es ist also sehr, sehr einfach. Das ist also meiner Meinung nach bei anderen Systemen nicht so, dass du das irgendwie anpasst, diese Oberfläche im Admin-Bereich. Ne? Das ist also ziemlich einfach, da irgendwas zu ändern, auch vom Design her. Das hat natürlich die Vorteile, die wollen ja gar nicht viel, ne? Die wollen ja nur ganz bestimmte Sachen. Und dann zeige ich denen eben nur die oder baue da nochmal irgendwie was ein, eine kleine Übersicht oder sowas. Und da muss ich nicht groß an, das ist nicht besonders schwer, das hinzubekommen. So. Ich habe da ziemlich direkten Zugriff, ohne dass ich mir da einen abbrechen muss. Und was aber halt irgendwie so, da wollte gerade einer was sagen, ich möchte ja nicht.
Nee, ich hätte nur noch angefügt, neu ist auch im System, dass man statt wie bisher Module runterladen und dann per FTP übertragen, gibt es jetzt die Möglichkeit, das auch direkt zu installieren. Man hat da noch so eine Zwischenfläche, wo man tatsächlich, also man hat da eine Fläche, wo man sagt, wo man eine URL eingibt, die kann man dann vom eigenen Rechner hochladen oder aus dem Web. Dann gibt es die nächste Fläche, wo man seine FTP-Daten nochmal angeben muss. Aber dann kann man über das System selbst neue Module installieren oder auch updaten.
Updaten habe ich bisher noch nicht probiert. Neidisch nach Joomla geguckt. Joomla hatte das schon ewig und wir haben ja neidisch immer rüber geguckt. Irgendwie so.
Ja.
Ich meine, ist ja auch ganz entscheidend, dass du mal ein Update machen kannst, falls jetzt irgendwie ein Security-Ding rauskommt und du musst ja nicht großartige Angst haben, irgendwas kaputt machen zu können. Ich meine, sollte man immer haben, aber nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig, glaube ich.
Ja, ein Backup sollte man führen, aber zum Beispiel, was die Updates angeht, ich musste neulich vor ein paar Tagen Piwik irgendwo updaten und das ist einfach super, wenn man nur auf einen Knopf drückt. Bei Piwik ist das natürlich einfacher, weil das System in sich quasi mehr oder weniger geschlossen ist. Aber man drückt nur auf einen Knopf, der zieht sich alles runter und installiert und gut ist.
Mhm.
Sowas ist schon vom Vorteil. Dann haben wir schon gesagt, es sind natürlich viele, viele Module in den Core eingeflossen, was früher einzeln war. CCK ist eingeflossen, heißt jetzt Fields. Paar Image-Module sind eingeflossen, Token, altes Modul ist eingeflossen. Insgesamt sind es knapp 100 Module, die auf die eine oder andere Weise eingeflossen sind. Entweder sind sie ganz drin oder es wurden Elemente aus dem Modul genommen, um jetzt den Core zu verbessern.
100?
Habe ich neulich im Video gesehen von einem Drupal 7 Overview. Hat mich auch gewundert, dass es 100 sind, aber dass die Entwickler waren, müssen ja wissen, was sie getan haben.
Auf jeden Fall viele. Irgendwann hat er halt mal von 50 oder mehr, aber irgendwo dazwischen wird es vielleicht, wie man sagt, das Modul, ne? Oder die der Grundgedanke des Moduls ist da drin oder so teilweise, ne?
Was ich ziemlich cool finde und was meines Wissens auch das erste System ist, das das macht, Drupal 7 hat im Core ein Modul drin, das RDF-Daten zufügt. Das kann man dementsprechend ein- oder ausschalten. Ich weiß nicht, ob es schon mal in der Technikwürze angesprochen wurde,
das Thema. Ich glaube, das hatten wir mal, aber nicht in Zusammenhang mit dem Content-Management-System.
Tue mich vielleicht etwas schwer damit, das zu erklären, aber im Großen und Ganzen geht es darum, die Daten, die man auf der Webseite hat, nochmal mit Daten anzufüttern über die Inhalte. Es sind quasi sozusagen Metadaten über die Inhalte. Es ist vielleicht vergleichbar mit sowas wie Microformats, dass man irgendwo auf der Seite nochmal mit einem bestimmten Text und Elementen darstellt, das ist der Autor, das ist der Titel des Artikels. Es wurde dann und dann zuletzt geändert. Und dadurch, dass man das Modul einschaltet und dadurch, dass andere Module diese Schnittstellen benutzen, hat man die Möglichkeit, quasi auf Knopfdruck und je nachdem, wie man es konfiguriert, seine Daten automatisch mit RDFA-Daten anzureichern. Und das ist vielleicht im Moment noch nicht so groß im Kommen und es haben vielleicht noch nicht so viele Leute davon gehört, aber auf Dauer wird es besser sein für die Kommunikation von Maschinen untereinander.
Ich finde ja auch eine gewisse Ähnlichkeit mit HTML5. Ich habe ja sehr ausgiebig diesen HTML5-Podcast gehört und ist ja eigentlich ähnlich, ne? So vom Gedanken auch teilweise, ne? Dass du auch beim HTML5 hast du dann auch, sagst du dann, das ist hier jetzt, weiß ich nicht, der Buddy. Ich meine, das ist nicht ganz so tief die Ebene, aber auch so eine Hilfe, dass dann die Suchmaschine weiß, was das für Daten denn eigentlich sind, die da kommen, ne? Dass er nicht irgendwie sagt, eine Text-Area, ja gut, mehr weiß ich nicht, ne?
Ja, bei RDFA wird es so sein, zumindest nach dem, was ich gelesen habe, dass zusätzlich, dass du noch ein paar zusätzliche Elemente einbaust, wie zum Beispiel ein Span, das du einbaust, bei dem zusätzlich noch ein Element, ein Attribut vergeben wird zu Resource und dann wird eben eine ISBN-Nummer verlinkt, zum Beispiel.
Ja.
Oder du sagst Span Property und sagst dann Creator, um eben den Autoren von irgendwas nochmal darzustellen. Ja. Und das eben automatisiert im Core, wüsste ich jetzt nicht, dass irgendein anderes Content-Management-System das hat.
Also ich wollte nochmal zurück zu diesem overarching, zu diesem übergreifenden Ziel von dem D7 UX hieß die ganze Kiste da.
Ja.
Also es war tatsächlich so, Dries ist unser aller Herr und Meister. Wir haben also ein Project Lead, so ist so ein bisschen so wie Linus Torvalds, nicht so bekannt, weil das natürlich nicht so relevant ist, aber so ähnlich, weil der hat das gegründet und ist auch weiterhin sozusagen, ja, er ist weiterhin der Einzige. Ich ist nämlich die Frage, wer darf denn jetzt Patches in den Core packen? Weil Linus Torvalds, weiß nicht, aber er ist immer noch der Einzige.
Ich weiß es nicht.
Jedenfalls hat so dieses Recht, hat er sozusagen Dings und er ist weiterhin, er hat halt immer noch die Lust an dem Projekt und er hat es erfunden und ist weiterhin eigentlich der Einzige, der da bei jeder Version immer Patches committen darf. Er sucht sich immer jemanden dazu. So, und Dries hat dann gedacht, da müssen wir was tun. Ne? Usability ist ja wohl hier nicht so gut. Und hat dann von externen Leuten einen gekauft. Das war halt wirklich ein Ding, wo es auch ziemlich viel Ärger gab, weil natürlich sagen, wie, was wollen die hier? Aber es war ein großartiger Schritt, weil die natürlich den Blick von außen mal hatten, ne? Und ich war absolut begeistert. Also Mark Boulton ist vielleicht, ich weiß nicht, ob er in der Design-Szene wirklich ein Begriff ist. Kennt man den?
Doch, unter uns kennt man den, finde ich.
Also er ist so ein, finde ich, ein bisschen funktional denkender Typ von Designer. Er hat ja für BBC immer diesen Style Guide da gemacht. Das ist er am meisten bekannt, ne? Er war also Chef beim BBC, so Art Director, der Oberart Director oder sowas, oder? Also lange Zeit und dann mittlerweile selbstständig gemacht. Und dieser Typ ist halt ein Designer, aber ein sehr funktional denkender Designer. Und diese Lisa Rachel ist eine Informationsarchitektin, kann man so sagen. Also eigentlich eine Usability-Expertin. Und die beiden zusammen, das war der Hammer. Dann haben die sich da hingestellt und von vornherein, also die Methoden, ich war begeistert, ne, ein Video gemacht, wie die beiden versuchen, Drupal zu installieren. Sich dabei gefilmt.
Ja. Die spannendsten Experimente, ja.
Und genau, irgendwie kann man sich denken, wie das ausging, ne? Oder haben sie es gewagt zu schreiben, das wäre horribly broken. Ne? Irgendwie die Usability so, ne? Und dann gab es natürlich einen Aufruhr, ne? Irgendwie so, ne? Von wegen, wie könnten wir das sagen und so und kennen das gar nicht. Ja, klar kennen wir das nicht, ne? Und die, das war ein sehr modern von ihren Methoden. Und die haben dann versucht, das mit der Community gemeinsam zu machen, waren so ein bisschen extern und haben, also hinterher haben die mir, also was die mir erzählt haben, was sie für E-Mails gekriegt haben, da wirst du blass, ne? Es waren ziemlich viele Anfeindungen, weil die Leute dachten, was wollen die in unserem System so vom Gefühl, ne? Ein riskantes Experiment vielleicht. Ich fand es nicht riskant und ich habe so jubiliert. Und dadurch, der Marc ist halt wirklich ein sehr guter, der hat halt dieses Theme gemacht fürs Backend, also ein Admin-Theme. Also das, was andere Leute als Backend bezeichnen würden, das hat jetzt ein eigenes Theme, was sehr funktional ist, sehr nüchtern, aber die wichtigsten Elemente hervorheben. Das sieht auch super aus, weil er auch ein guter Designer ist. Ne? Und die Lisa, und dann haben wir immer Screencasts gemacht und User-Testing, um rauszufinden, ja, soll man das jetzt User oder People nennen? Und dann hinterher heißt jetzt People, das heißt jetzt nicht User. Also die dachten, da kommt man eher, also wo vermutet man, dass man hinklickt, wenn ich jetzt jemandem Rechte geben will? Ja, User oder People, dann People ist noch besser. Also es wurde dann auch durch User-Test, also ja, und letztendlich wurden wohl nur 30% umbesetzt von dem, was sie sich da dachten zu machen, weil das geht auch nicht, ne? Weil du hast ja keine Ahnung, wenn das dann konsequent durchgezogen werden soll durch das System. Das soll ja irgendwann mal fertig werden, ne? Aber dadurch, ansonsten, also wir hatten da angefangen, wir wären nie im Leben so weit gekommen, wenn die nicht da gewesen wären, so, ne?
Also hat es einen Vorschlag gehabt.
Ja, die waren ja auch teuer, ne? Ja, ja. Und das ist, dadurch ist das also manche Sachen, und es waren halt bestimmte Ziele. Das Ziel war eigentlich, jemand soll das Ding installieren können, seine ersten Artikel schreiben können und das soll er aber hinkriegen, relativ idiotensicher. Ne? Das war das Ziel. Also weiter wollen wir erstmal gar nicht, weil das schafft man sowieso nicht. Ne? Und ich würde bei, und das war im Prinzip so bei das, was der Nikola erzählt hat, bei diesen Tests, da hat man dann versucht zu priorisieren. Ja, wir haben lauter Probleme, welche sind denn die wichtigsten? Ne? Und da wurden die Top-10-Sachen hingeschrieben und ich würde behaupten, von diesen Top-10-Sachen sind die meisten, wenn nicht gelöst, dann aber doch wesentlich verbessert. Ne? Allein, da war so ein Typ, das war der Hammer. dann klickt er da rum und sagt ja, where is my site? Also ganz so verzweifelt. Ne? Bin ich jetzt vorne oder hinten? Ja, wo ist denn jetzt das, was die Leute sehen? So? Und wenn man das einmal gehört hat, dann weiß man, oh. Und super, das sind solche Key-Augenblicke, das kann man nicht mehr leugnen, ne? Wenn so Leute
wer schon mit Drupal 6 gearbeitet hat, wird jetzt an jeder Ecke und Kleinstelle plötzlich irgendwo einen Link finden oder ein Symbol, der einem irgendwo das Leben erleichterte. Das ist schon eine super Sache. Also ja. Vielleicht noch zwei andere Sachen, die ich super finde. Eine Sache, die sich auch stark gebessert hat. In Drupal 6 war es noch so, wenn man ein Filesystem hatte, musste man sich am Anfang aussuchen, sind das öffentliche Dateien oder sind das private Dateien. Man entschied sich für eins und blieb dann eigentlich da drauf. Und wenn man so ein Intranet noch hatte und sowohl Daten privat als auch publik sein sollten, musste man irgendwas bauen. Das ging dann, weil man es irgendwann raus hatte, aber besonders benutzerfreundlich war es nicht. Hier gibt's jetzt im Core, ich weiß nicht, ob andere Systeme es vielleicht auch schon seit längerem machen, aber Drupal macht es seit Drupal 7, das System, dass man verschiedene Pfade hat für die Bereiche, die Files kommen sollen, die öffentlich sind und einen Bereich, in den Files kommen sollen, die privater Natur sind. Und die Files privater Natur legt man dann so an, dass man aus dem Web ohnehin nicht drankommt, weil die quasi parallel liegen zu der Drupal-Installation und die werden dann halt immer nur über Drupal direkt rausgegeben. Das ist schon eine super Sache. Bei jedem File-Field, das man anlegt, wo man also Dateien hochladen kann, kann man dann sagen, so, du kommst in den Bereich, der ist publik und du kommst in den Bereich, der ist privat.
Also mal als Hintergrund, also an sich ist es vielleicht klar, aber so ein Anwendungsfall, also du hast halt deinen, was hatten wir für eine, die waren irgendein Verein, ne? Und die haben dann ihre Protokolle, ne, die sie hochladen wollen. Das war jetzt noch keine richtig große Firma, ne? Aber die sagen, natürlich soll niemand diese PDFs lesen können, außer wir, die wir eingeloggt sind. Also ein typischer Anwendungsfall. Also ich habe es früher auch immer gedacht, was soll das? Private Files? Nicht verstanden.
Ne? Ja, das wollen viele Kunden in der Tat, ja.
Und wenn man es dann aber braucht, stellt man fest, ja. Ne? Und das ist wirklich eine super Sache, dass du das halt sehr viel einfacher noch machen kannst, ohne dass du dir dann, weil das ist nicht so einfach. Also das gab so verschiedene Module, die man installieren musste und dann, je nachdem, wo man das hochlädt, eigentlich ist es ja nur ein Ordner, wo eine harte Access reinkommt, ne? Aber dann ist die Frage, ja, wer hat denn darauf Zugriff? Also so einfach ist es dann ja wieder nicht, ne? Wie kann ich definieren, wer darauf Zugriff hat und so? Und ja, schöne Sache.
Gut, die andere Sache, die gibt's allerdings auch schon seit Drupal 6, ist, dass man quasi die Distribution anlegen kann. Und wir haben das ganz am Anfang gesagt, wenn man das System installiert, kann man sich da aussuchen, welches von beiden Installationsprofilen man wählen will. Man kann das Ganze so umbauen, dass man komplexe Systeme hat, in denen schon Module drin sind, in denen Features genutzt werden und man hat ein eigenes Installationsprofil und hat dann quasi eine Distribution, die auf Drupal aufbaut, aber sagen wir mal komplett zugeschnitten ist auf Blogger beispielsweise. Oder man hat eine Distribution, die komplett zugeschnitten ist auf Projektmanagement. Und das gibt's dann eben, das heißt Open Atrium. Und das ist eine komplettes Projektmanagement, was eine eigene Distribution ist, mit entsprechenden Modulen auf Drupal-Basis zur Projektverwaltung.
Hast du es schon mal benutzt auch, Nikolai?
Open Atrium benutze ich tatsächlich für mich und für meine Kunden. Es sind nicht unbedingt alle Kunden, die damit arbeiten, aber so ein paar Projekte, da läuft das super. Also Projektverwaltung heißt dann, man hat, wenn man will, kann man Termine eintragen. Es gibt insbesondere den Bug-Tracker oder Issue-Tracker, der eingebaut ist, wo Kunden dann eben eingeben können, so ich hätte gerne das oder das funktioniert nicht und ich bekomme dann eine E-Mail und antworte dann halt nur über das System.
Also ist auch so eine Sache, eigentlich ist da ein Konsens drüber, ist nach wie vor, ist Drupal eigentlich, wer sich mehr drüber freut, erstmal über das System, sind die Entwickler, die holen da mehr raus aus dem Ding. Ist nach wie vor so, ne? Obwohl vieles besser wird in Drupal 7. Es hat seine Herkunft eigentlich von Leuten, ja, Leuten aus Agenturen haben das im Prinzip für Leute gebaut, die in Agenturen arbeiten. So kommt es eigentlich, ist es immer noch stärker in dem Bereich. Aber durch diese ganze Modularisierung und Atomisierung, von dem wir gesprochen, müsste es ja irgendwie, ist ja schade, dass das der Endbenutzer jetzt einfach nicht so benutzen kann, ne? Dass man, es könnte ja irgendwie jemand auch für was ganz anderes benutzen und dann stellt man da jemand an, eine Agentur, und die baut einem das, bis das dann so ist, ne? So. Und dann ist es ja schön zu benutzen. Und der eigentliche Schritt, um dieses zu überbrücken, ist eben die Sache mit den Distributionen. Und das war eigentlich zwar immer schon da, aber keiner hat das gemacht. Und Open Atrium ist so ein Pionierprojekt, kann man sagen. Und es gibt schon ein paar andere, die irgendwie das auch bieten. Also zum Beispiel hat Lullabot jetzt eine Videoplattform zur Verfügung. Ich habe das noch nicht probiert. Hast du das probiert?
Nein, habe ich auch noch nicht.
Also im Prinzip so ein Ding, die verkaufen ihre eigenen Screencasts da. Und da haben sie, glaube ich, das, was sie da gebaut haben, für sich einfach mal in eine Distribution gepackt. Und ist nur die Frage, wie man das pflegt. Das muss ja eigentlich dann wie ein von Drupal unabhängiges Projekt gepflegt werden, ne? Also bei Open Atrium machen die das richtig mit Updates und Bug-Tracker und hast du nicht gesehen, ne?
Ja.
Und da muss natürlich eine Agentur richtig viel Arbeit reinstecken, so, ne? Damit das richtig cool ist. Und zunehmend entdecken die Agenturen halt für sich die Möglichkeit, sich darüber bekannt zu machen, weil also Development Seed, die das gemacht haben, also die haben noch viel mehr gemacht, die sind unglaublich bekannt geworden dadurch und was die jetzt für Aufträge haben, da kannst du aber denken, ne?
Die haben auch einige richtig coole Module gemacht für Drupal.
Ja, also Features ist zum Beispiel von denen, ne, diese ganze Sache, die haben sich ja unheimlich reingehängt und man kann neidisch sein, ne, weil die dann irgendwie sehr bekannt, aber man kann unheimlich dankbar sein, weil das ist wirklich innovativ, ne, was die da gemacht haben. Und speziell Open Atrium ist das wirklich so, also ich mache das, wir haben hier nächste Woche User Group Treffen in Hannover und da stellen wir das vor, ist wirklich so, du installierst das und es wird immer besser auch noch und du kommst klar, ne?
Ja.
Du triffst
ja,
drei Knöpfe.
Kunden kommen damit klar.
Ja.
Auch Kunden, die ich von Anfang an nicht so webaffin gehalten habe. Ich habe denen nur das Passwort geschickt und hatte keine Zeit und habe erstmal nur gesagt, ja, klicken Sie dahin, da können Sie neue Sachen anlegen. Die kamen super mit dem System zurecht.
Ja, ich meine, das fängt schon mit an, du installierst, das Erste, was dir entgegenlacht, ist ein Tutorial-Video, wie du die ersten Schritte machst.
Richtig.
Das ist auch ganz kurz, es zeigt nur die ersten Schritte, aber die zeigst dir, ne?
Das reicht doch.
Ja. Naja, wie gesagt, es gibt Leute, die es dann auch tatsächlich nutzen und gut damit zurechtkommen. Es gibt aber auch Leute, denen ich das zweimal ins Herz gelegt habe und die halt nicht damit arbeiten. Aber das hängt jetzt nicht an Open Atrium, sondern es hängt daran, dass man generell ab und zu Probleme hat, Kunden dazu zu nötigen, mit einem Projektmanagementsystem zu arbeiten.
Dann kommen wir doch mal wieder zurück zum Entwickler, der das ganze Ding aufsetzt. Wie sieht es denn aus mit der Designunterstützung? Also was kann ich ändern? Was kann ich machen? Wie ist das Ganze aufgebaut?
Ja, es gibt diese Template-Engine ist vielleicht streitbar. Also im Unterschied zu anderen Template-Engines ist es halt möglich, bei Drupal direkt PHP ins Theme zu schreiben, also ins Template, ins End. Ne? Und ich weiß nicht, gibt es das bei anderen, ist das sonst nicht so? Oder ich kenne das nicht. Ich kenne nur Smarty, das heißt so eine eigene Sprache da irgendwie.
Smarty ist an und für sich eine Template-Engine, ja, aber ich meine, WordPress ist auch so, dass du direkt PHP reinschreibst.
Ja, so habe ich es auch im Kopf. Also Drupal setzt auf PHP-Template und wenn man ein neues Theme selbst baut, dann gibt es eine Handvoll von Dateien, die man in jedem Fall haben muss. Eine Datei, Info, wie das Theme generell aufgebaut ist und dann hat man verschiedene Elemente, die man beeinflussen kann und dafür gibt es dann eben bestimmte Namen, die die Templates haben müssen, wie Node. TPL, PHP oder so. Genau. Und die fügt man dann zusammen und hat dann aus den ganzen einzelnen Templates sein Theme. Die kann man einfach aufmachen in einem Editor und dann wie man will, bearbeiten. Wurde gerade schon gesagt, man kann PHP reinschreiben. Das, was ich wirklich gut finde, ist, dass das System so funktioniert, dass wenn man Module installiert, haben einige Module eben ihre eigenen Templates für irgendwas. Und man kann diese Dateien nehmen aus dem Ordner von den Modulen, in sein eigenes Template, in seinen eigenen Template-Ordner kopieren, da so bearbeiten, wie man will, dann überschreibt diese Datei die ursprüngliche Datei von einem Modul. Und das ist halt ziemlich umfangreich, um damit alles Mögliche ändern zu können. Und mittlerweile ist es so, dass halt die meisten Module auch tatsächlich mit diesen Templates daherkommen und das nicht fest verdrahtet ist im Modul, sodass man tatsächlich Einfluss darauf nehmen kann.
Oder du eine großartige Konfiguration schreiben müsstest, damit er jetzt dein Template nimmt und nicht das vom Modul selbst.
Nee, das erkennt er automatisch. Also ja, man muss ihm vielleicht noch einmal den Cache löschen, um zu sagen, hallo, da habe ich jetzt eine neue Datei hinzugefügt. Und,
das Übliche.
Genau. Mhm. Aber ansonsten kann man damit gut arbeiten.
Ein Template ist ja eigentlich nur HTML und dann gebe ich da irgendwas vom CMS aus. Zum Beispiel den Inhalt oder den Titel oder so. Ne? Und der Rest ist ja sowieso HTML, da dann drumherum ist. Und mit CSS, dass mir das dann grün, gelb oder blau macht. Und ich habe dann erstmal gesagt, ja gut, was brauche ich denn? Ne? Und habe ich erstmal den Content reingeschmissen und den Titel. Dann war ich schon happy, dachte ich, super, ne, ich kann programmieren. Und man muss eigentlich, sollte man bei solchen komplexen Systemen sich so eine Einstellung zulegen, finde ich, dass man erstmal sagt, was ich nicht kenne, das macht mich auch nicht nervös. Ja, wenn hier jetzt noch irgendwas fehlt, dann weiß ich ja gar nicht, dass es fehlt. Und so habe ich halt immer mehr von diesen Variablen kennengelernt. Und irgendwann stellte ich fest, die Tabs, die waren ja gar nicht da. Ne? Ja, dann mache ich sie halt rein. Und das geht total gut, weil man eigentlich nur mit der Page-Template-PHP erstmal das alles machen kann. Und wenn einem das noch nicht genau genug ist, dann schmeiße ich noch eine Node-Template-PHP rein. Und wie der Nikolai vorhin sagte, es ist also grundsätzlich vorhanden im System und nur wenn ich eine eigene reinschreibe, schmeiße, wird es überschrieben. Und wenn ich nichts mache, dann nimmt das die vom System.
Wobei es tatsächlich Drupal 7 den Leuten noch ein bisschen einfacher macht als Drupal 6. In Drupal 6 war es so, dass sich alle Leute auf Garland gestürzt haben. Das war dieses Standard-Theme, das standardmäßig logischerweise installiert war. In Drupal 7, hatte Thomas schon gesagt, gibt es zwei Themes, die erstmal das Backend und das Frontend voneinander trennen. Das Frontend heißt Bartik, das im Backend heißt 7. Es gibt zusätzlich ein Theme, das noch dabei ist. Das nennt sich Stark. Und Stark ist ein Theme, das vom CSS extrem reduziert ist. Ich habe es nicht genau im Kopf, 20 Zeilen.
Ist eigentlich gar keins, ne?
Ja, 20 Zeilen CSS, die einfach nur die Spalten ein bisschen zurechtdrücken. Ansonsten ist da nichts weiter konfiguriert von den Farben her oder sowas. Es wird so angezeigt, wie der Browser es anzeigt. Und man kann das als idealen Startpunkt nehmen, um anhand dessen idealerweise tatsächlich nur noch die CSS-Datei umzuschreiben. Und das ist auf jeden Fall ein Startpunkt, der für Theming sehr viel besser geeignet ist, als noch vom Core in Drupal 6 der Fall war.
Also ich weiß, wie ich mit WordPress angefangen habe. Ne? Ich habe da mir irgendein Theme genommen, was ich schön fand. Das Einzige, was ich gemacht habe, weil CSS kannte ich, ist dann hier ein bisschen die Farben geändert. Ja, sah aber schon total anders aus und ich war happy und es war nicht mehr das Standardding und da war ich zufrieden. Ne?
Wobei generell natürlich auch nicht schaden kann, wenn man mit Firefox und Firebug umgehen kann. Denn das sind Fragen, die immer wieder im Drupal Center auftauchen, wo als Antwort dann von irgendwem von uns nur kommt, ja, schau dir mal Firefox und Firebug an und dann weißt du auch, an welcher Stelle du anfangen musst. Also Theming ist tatsächlich so, man braucht das Wissen über HTML und CSS, ansonsten tut man sich schwer damit, irgendwas zu themen.
Ja, es gibt ja so ein Modul namens Weaver, ne? Das ist also wie der Drupal Gardens Theme Builder. Ist die Frage, wer sowas benutzt, kann man, glaube ich, für Kunden. Da kannst du unten deine Toolbar einblenden und dann kannst du einzelne Elemente anklicken und dann über so einen Schieber machst du größer, kleiner, die Farbe ändern. Ne? Gibt's, ne? Ich meine, über Drupal Gardens nimmt das halt. Das wäre dann wirklich aber, ja, wie MySpace oder so ist das doch so, dass du dann sagen kannst, ich kann jetzt die Hintergrundfarbe einstellen. Ne? Dann sind die Leute schon zufrieden. Ne? Also könnte man sich so eine Seite bauen. Ist aber, sehe ich, eher als jemand, der so einen Service baut, weil dann von dem Modul müsste man dann auch noch Sachen auswählen.
Ansonsten, ich würde auch sagen, mal nicht übertreiben, sondern das ist ein CMS, was man sich als Webentwickler installiert und dann sollte man sich schon im Klaren darüber sein, was man machen kann oder nicht.
Ja, ja.
Also ganz so abstrahieren müssen wir das jetzt nicht.
Also man hat natürlich auch die Möglichkeit, also ich mache es so, dass ich die Themes jeweils entwickle für das jeweilige Kundenprojekt. aufbauend auf den Themes, die ich vielleicht schon gebaut habe. Aber man muss das natürlich nicht machen. Es gibt auf Drupal.org eine Menge Themes, von denen man auswählen kann. Das ist nicht so umfangreich, wie es bei WordPress der Fall ist. Aber wenn man nichts an einem Theme basteln will, muss man es auch nicht. Man sucht sich dann einfach eins von den vorhandenen aus.
Also was ich sehr empfehlen kann, wenn man wirklich schöne haben will, weil das ist echt ein bisschen katastrophal, weil Drupal, die auf Drupal.org, vor allem die oben sind nicht unbedingt die schönsten. Also wenn man bei den kommerziellen geht, da findet man teilweise sehr, sehr schöne. Ne, da muss man eigentlich vielleicht mal 50 Euro ausgeben. Es gibt die auf jeden Fall, aber eben leider nicht auf Drupal.org. So, ne? Also wenige. Es gibt ein paar schöne, aber nichts, was man so auf dem heutigen Designniveau als schön bezeichnen würde. Und ich habe neulich irgendwo, da hatten wir jemand, da dachte ich, die sind alle super. Ich meine, die haben dann oft auch keine Lust mehr irgendwo. Ne? Die machen super Header-Bild und machen das Menü noch schön und bei der Typografie haben sie dann keine Lust mehr. Das gibt's ja auch oft. Aber trotzdem so, ne? Also da würde ich empfehlen, wenn man wirklich einfach nur sagen will, ich will einfach irgendwas draufknallen und loslegen, also entweder mal vielleicht auf Open, wie heißt das, Open Templates, wie heißt denn dieses, wo die ganzen Open Web Design, es gibt auch irgendeins, wo die ganzen kostenlosen sind.
Packen wir in die Links.
Ja, ja, weiß ich gerade auch nicht. Genau, oder eben bei kommerziellen mal gucken, wenn man sagt, ja gut, 50 Euro ist mir das wert, ne? Wenn es wirklich ganz umsonst sein soll, dann kann man, es gibt sehr viele schöne, aber die sind halt schlecht sortiert. Ne? Und man kann mal nach Most Downloaded, oder sind halt oft solche Base-Themes ganz oben, mit denen man erstmal auch nichts anfangen kann, was wieder für jemanden ist, der CSS kann. Aber wenn man das kann, dann nimmt man halt irgendwie eins und dann geht das wunderbar.
Okay, dann kommen wir doch mal zu den Profis, was die damit so anstellen können. Ich habe hier in der Niederschrift die Stichwörter stehen, zentrale Issue-Tracker, Sicherheitskonzept und Qualitätsstandards.
Ja, ich weiß nicht, wie es bei anderen CMS ist, aber ich würde mal behaupten, in der Konsequenz ist es ein Alleinstellungsmerkmal, dass, also bei Joomla ist es definitiv nicht so, dass wirklich alle Module auf Drupal.org gehostet werden, alle Module. Und dass es auch nicht gerne gesehen ist, wenn da jemand das irgendwo anders macht. Also ich mache ein paar auf GitHub, weil dieses Problem ist, wenn ich auf Drupal.org mein Modul hoste, dann habe ich da eine Issue Queue und dann muss ich das auch pflegen. Ich kann das ignorieren, ja, wenn da einer sagt, das geht aber gar nicht. Bin ich natürlich ein schlechter Mensch. Und das ist natürlich, also man muss, wenn man das da veröffentlicht, dann ist das auch Arbeit so, ne? Und es gibt Leute, die stecken da Arbeit rein, das kann ich gar nicht verstehen, wie die das schaffen. Aber es ist natürlich eigentlich, oh, was ist denn hier, ein Telefon, ich muss das mal stilllegen, ist es eigentlich ein sehr großer Vorteil, wie ich finde, weil das in irgendeiner Form auch überwacht werden kann, ne? Wenn die alle zentral sind. Und es gibt auch für alles dann die Issue Queues, also Bug-Tracker, zentral auf Drupal.org. Wenn ich irgendein Problem habe, wenn du also feststellst, dieses tolle, ach so gut beworbene Bildermodul funktioniert nicht, kann ich schlümpfen, kann ich fluchen, kann ich Drupal in die Ecke schmeißen. Das Allerbeste ist aber, ich gehe da hin und schreibe das da rein. Ne? Und dann kommt vielleicht raus, du hast PHP 4 installiert und das geht gar nicht oder so. Es ist jedenfalls sehr konsequent durchgezogen und es ist sogar so, dass es gibt ein Security-Team. Hört sich natürlich nach ein bisschen mehr an, als es ist, weil die können, es gibt 6.000 Erwartungen, die können nicht jedes einzelne durchgucken da. Und täglich kommen über 15 hinzu. Das schaffst du nicht. Aber was die machen es so, dass sie über Grep, also über Durchsuchalgorithmen nach typischen Angriffsstellen suchen. Ne? Also könnte jemand zum Beispiel irgendwas nicht escapen, dass er an irgendeiner Stelle freie Texteingabe zulässt. Oder Injection über, wie heißt das, Cross-Site-Scripting und diesen ganzen Kram. Und da gibt es ja typische Konstrukte, die eigentlich anfällig sind. Und danach kann man, dann ist es tatsächlich so, also wenn dann dein Modul irgendwie sowas hat, hat mir einer geschrieben, dann treten die an dich heran und sagen sie, hören Sie mal, wir haben ein Problem. Und dann wird das tatsächlich offline genommen, vorübergehend, bis du das gefixt hat. Das passiert wohl eher selten. Aber es gibt ein Sicherheitsteam und das ist natürlich eigentlich ein sehr, sehr großer Vorteil für die Qualität. Statt dass das irgendwo verstreut ist auf irgendeiner Seite und jemand installiert das und alles geht kaputt und er sagt, Drupal ist schlecht, ne?
Und als User habe ich halt eine Anlaufstelle, wo ich genau weiß, oh, das Projekt liegt da und ich habe ein Problem damit, dann schaue ich mir jetzt erstmal die Fehler an, die andere Leute schon gemeldet haben und mitunter gibt es da irgendwo dann in den Links dann eine Diskussion und da gibt es dann irgendwo einen Patch, der zur Verfügung gestellt wird, mit dem ich mein Problem lösen kann. Also das hatte ich auch schon bei ein, zwei Modulen, die da nicht richtig funktioniert haben.
Ansonsten wäre es eine unendliche Google-Suche.
Ja, ansonsten müsste ich dann erst rausfinden, oh, wer hat das jetzt nun geschrieben, wo hostet der das und gibt es da überhaupt eine Diskussion zu, die öffentlich ist auf der Webseite oder muss ich ihm selbst eine E-Mail schreiben? Das ist schon gut gelöst.
Also bei jQuery zum Beispiel ist das sehr viel verstreuter irgendwie, wie ich finde, ne? Also weil es oft die Leute auf ihren eigenen Seiten hosten und so, ist zwar eigentlich auch sehr gut, aber da ist es oft so, dass ich habe auch so ein Vertrauensproblem. Denke, wie sieht denn das hier aus, ob ich das hier installiere auf meiner Kiste? So, ich weiß ja nicht, ne? Ja. Und man muss natürlich sagen, es ist in Englisch, ne? Also man muss dann eben schon auf Englisch da schreiben, sonst verstehen die einen nur mit Mühe.
Dann erzähl vielleicht noch mal was für die richtigen Könner, was über Drush. Das ist ein Modul, das, wenn man über Drupal redet und man hat die ja, ich würde sagen, Hardcore-Entwickler, dann kommt immer früher oder später das Wort Drush. Mit Drush geht das doch ganz einfach. Ich persönlich habe es noch nie genutzt, aber Thomas kann was dazu sagen.
Ja, also wenn du jetzt also irgendwie da richtig Webentwickler bist und mörderisch am Rumprokeln, hast du ja vielleicht einen eigenen Server, vielleicht sogar einen Root-Server. Oder du hast bei dir lokal dann XAMPP oder WAMP oder sowas laufen auf deiner lokalen Maschine. Ne? Hat man ja eigentlich oft. So, und das heißt, du hast Shell-Zugriff. Und wenn du das hast, also praktisch ein simuliertes Linux, dann kannst du dieses Drush installieren, das eigentlich Drupal Shell heißt. Und da kannst du halt über die Shell manche Befehle ausführen. Und man sagt, ja, warum? Ich habe auch wirklich lange gebraucht und dachte, was soll das? Aber du kannst zum Beispiel hingehen und sagst Drush install. Dann schreibst du da 20 Modulnamen hintereinander. Dann lädt er die alle runter. Das möchte ich mal sehen, wie man das so schnell macht, irgendwie von Hand. Ne? Und dann sage ich nach Drush enable all diese Module. Dann sind die auch noch an, denn weil auf der Modulseite, gut, muss ich die alle anhaken und ankreuzen, das geht aber tatsächlich schneller. Ne? Und er macht zum Beispiel bei Update dann gleich auch die Sache, dass er die Datenbank-Updates einspielt. So, oder? Und das wird ständig erweitert. Ist unglaublich viel schneller. Also ich habe irgendwann neulich mal ganz schnell eine Website aufsetzen müssen, ne? Und ich habe immer, man braucht ja wirklich 30, 40 Module oft, also wirklich viele. Und dann schreibst du dir das alles in eine Textdatei rein, du kannst soweit, da kannst du noch ganz andere Sachen machen. Aber sagen wir mal, es ist halt ein Kommando, du kannst sagen, jetzt mal den Cache leeren oder irgendwas. Und wenn du nebenbei zum Beispiel die Shell offen hast, neben deinem Entwicklungsfenster, ich mache da mit ein Zehntel nur, die Cracks, ne? Da kannst du alles Mögliche, mal eben User löschen oder es gibt Aufgaben, wo du sagen kannst, ja, kann ich doch über die Oberfläche, ne? Aber zum Beispiel sowas wie mit Drupal 7 ist es jetzt ein bisschen anders durch das, was wir vorhin sagten, mit diesem über die Oberfläche. Aber ja, also wenn du echt dann ein Freak bist, dann ja, vor allem also mit diesen Module downloaden und installieren, das finde ich wirklich so. Und dann kannst du sogar eine Make-Datei schreiben, wo du es dann automatisierst. Dann stoßt du nur noch diese Datei an und die machst es automatisch. Ne?
Naja, schlecht ist ja nicht. Also manchmal ist es ja wirklich ganz hilfreich, wenn du einfach den Kram eintippst. Viele Git-Entwickler oder Subversion-Entwickler, die machen auch lieber eine Kommandozeile, als dass sie das über ein Tool machen, weil es manchmal schneller geht, als wenn du fünfmal irgendwo auf eine Oberfläche klickst.
Ja. Aber Fazit zu Drush ist dann eben, es geht sehr viel schneller, wenn man insbesondere mit einem eigenen Server arbeitet. Und darauf zugefappt. Und da ich so nicht arbeite, weil meine Kunden haben ihre eigenen kleinen Webhoster, das ist der Grund, warum ich damit noch nicht gearbeitet habe. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die man dann benutzen sollte, weil sie Zeit spart, wenn man die Möglichkeit hat.
Genau.
Ja, dann kommen wir mal zu den Aspekten für richtige Hardcore.
Wenn wir noch mehr Hardcore.
Ja.
Hardcore.
Soll keiner behaupten, wir wären nicht steuerungsfähig. Wie sieht's denn aus mit objektorientierter Programmierung, OOP?
Ja, also man liest immer, wenn irgendwelche Leute, die Drupal nicht kennen oder nicht mögen und sagen, ich möchte Module entwickeln, das Erste, was man liest überall, ist immer, ja, ist kein OOP, das packe ich nicht an, ne? Von wann ist das denn? Ne? Du bestimmt auch schon mal gehört, Nikolai, oder?
Ich höre das auch ab und zu, ja. Ich zuck dann immer mit den Achseln nach dem Motto, ich kann Drupal super benutzen und mir ist es völlig egal, ob das nun im Hintergrund objektorientiert ist oder nicht.
Also ich bin auch kein richtiger Entwickler, insofern kann ich dazu das nicht ganz im Detail sagen, aber ich weiß die Prinzipien ungefähr und habe auch die Diskussionen verfolgt. Man kann, sagen wir, wenn man jetzt geneigt ist, versuchen herauszufinden, wie das gebaut ist. Das Entscheidende, glaube ich, was an objektorientierter Orientierung, also wie gesagt, wenn ich irgendwas sachlich Falsches habe, können mich in Kommentaren korrigieren, ist, ich habe irgendeine Methode in Drupal, zum Beispiel hätte ich ja, dass die Bilder erzeugt und das möchte ich gerne erweitern. Ja? Ich möchte irgendwie, der Programmcode macht nicht das, was ich will, und ich möchte das erweitern. So, meines Wissens ist das so, dass mit OOP das wunderbar geht. Man kapselt das und sagt, erweitere das. Und das geht eben darum, dass wenn ich jetzt wirklich ganz grundlegend was ändern möchte an Drupal, kann ich ja natürlich hingehen und sagen, das gefällt mir alles nicht, ich gehe dann irgendeine Datei und ändere das. Ne? Habe ich ein Problem, habe ich den Core gehackt. So, das ist alles sehr schön, was ich da gemacht habe, dann mache ich ein Update und das ist alles wieder weg.
Genau, sollte man deshalb nicht tun.
Ich meine, das macht man ja eigentlich auch nicht so. Aber die Sache ist natürlich...
Oh, ich kenne Leute,
ja, ich kenne auch Leute, die machen das. Das ist jetzt natürlich keine Drupal-spezielle Sache, sondern es gilt überall. Man sollte den Core nicht hacken, richtig.
So, aber jetzt möchte ich ziemlich tief ins System rein, da irgendwas ändern. Ja, wie mache ich denn das? Ne? So, ne? Ich muss ja da irgendwie ran. Ne? Also ich muss da ziemlich tief rein irgendwo. Und dann hat Drupal ein etwas anderes System, das System der Hooks. Ich habe das irgendwo, wo habe ich das gelesen? Es ist nicht das allereinzige System, das sowas benutzt, aber es ist nicht so verbreitet. Und letztlich, sagen wir so, es bietet eine Möglichkeit, soweit meine begrenzten Kenntnisse reichen, um sich irgendwo einzuhaken und zum Beispiel auf programmatischer Ebene, also ohne CCK, könnte ich das zum Beispiel beigehen und sagen, könnte da auch ein Feld hinzufügen irgendwo. Oder ich könnte sagen, das soll frühzeitig umgeleitet werden. Der Benutzer soll auf eine andere Art eingeloggt werden. Also Sachen, die ziemlich tief im System... Und letztlich, ich benutze das, wenn ich Module schreibe, einfach benutzt man diese Hooks. Ne? Also ich greife auf Methoden zu und man muss sich Drupal als so ein Geschichtenmodell vorstellen. Ne? Was passiert als erstes beim Seitenladen? Ne? Das sind ganz viele Schichten, die da durchlaufen. Und ich möchte an einer ganz bestimmten Stelle ansetzen und da was hinzufügen. Und da sind eigentlich die Hooks. Es ist deshalb... Es gibt auch Stimmen in Drupal, also zum Beispiel der Larry Garfield hat sich sehr dafür eingesetzt, immer wieder, dass man doch zumindest mehr auf OOP einbaut und sei es nur, damit ein Entwickler was Bekanntes vorfindet. Ne? Ich meine, selbst wenn das System super ist, wenn ich das nicht kenne, genau wie mit einem Typoskript, sage ich ja wie, what the heck, warum soll ich das lernen? Ne? Ich kann doch schon programmieren.
Wobei ich glaube, dass das teilweise stattgefunden hat. Ich würde jetzt nicht drauf schwören, aber soweit ich mich erinnere, haben die das Database Abstraction Layer neu geschrieben. Das ist die Schnittstelle, die halt jeweils auf die verschiedenen Datenbanken zugreift.
Das PDO.
Und das ist, glaube ich, objektorientiert.
Also Obvious ist zum Beispiel auch komplett mit OOP geschrieben, ne? So. Also es gibt da schon so Sachen, die Leute kennen das. Das sind ja die Leute kennen ja die Prinzipien so. Es gibt jedenfalls überzeugende Argumente und es ist auch mehr so eine Sache, das System funktioniert so in sich sehr gut. Das komplett umzuschreiben, muss man einen Grund für haben, ne? Im Moment das Problem ist, dass für hinzukommende Leute das oft ein bisschen erstmal die Prinzipien verstehen müssen und die haben gar keine Lust, die machen nur ein Projekt mit Drupal. Warum sollen sie das verstehen? Dann hacken sie das halt irgendwie da rein. Und das ist eigentlich ein Grund und es gibt aber durchaus Bestrebungen, das mal ein bisschen mehr in die... Das lag auch an PHP. Ich meine, bis PHP 5, jetzt PHP 5.3, da so langsam kommt das ja. Das war einfach schlecht, die Objektorientierung. Ne? Und die haben gesagt, das gefällt uns nicht. Mittlerweile ist es nicht mehr so ganz gültig, aber ja, warum sollte man das komplette System, was jetzt super funktioniert, umschreiben? Der Bestrebung ist da. Ist die Frage, was ist das Ziel? Und das ist eben so eine Sache. Dann nur zu sagen, das ist nicht OOP und sich jetzt gar nicht weiter anzugucken, ist irgendwie auch schwach. Ne? Also, was für einen Vergleich könnte ich bringen? Also sozusagen, ich möchte gern Filmstar werden, ne? Ja, ich möchte gern Filmstar werden und ich stelle fest, die meisten Filmstars gibt's in Amerika. Ja, also ich würde mal sagen, nur weil einer Englisch ist, ist er noch kein Filmstar. Und nur weil er OOP spricht, ist noch keine gute Programmierung. Ich glaube, ich kann da auch ganz, ganz
also gut einerseits bauen, ne? Einerseits könnte man eine Religionsgemeinschaft gründen und da diskutieren, bis der Arzt kommt. Andererseits macht man das auch als OOP-Programmierer. Man nimmt sich irgendwelche Libraries, die es da schon gibt, zum Beispiel Cent Framework, was ich einbinde oder sonst irgendwelche Sachen. Ich greife einfach auf Ressourcen drauf zurück, wo sich jemand schon vorher Gedanken gemacht hat, die ich einbinden kann. Man muss das Rad dann nicht jedes Mal neu erfinden. Ja, und bei Drupal ist es genau das Gleiche. Also ich nehme das, was da ist und ich muss jetzt nicht hardcore-mäßig da als Programmierer abgehen, nur um mir selbst zu beweisen, dass ich der Allergrößte bin, sondern es geht darum, eine Webseite aufzusetzen. Das ist das Ziel. Und dann nehme ich das, was da ist. Und wenn ich damit gut arbeiten kann, dann ist es eigentlich egal, ob es drin ist oder nicht. Und selbst wenn ich mich entscheiden sollte, ich muss da doch richtig hardcore-mäßig ran, weil ich das erweitern möchte, ja, dann kann man sich mal kurz aufregen, aber nimmt dann doch das, was da ist, Hauptsache. Also wenn ich mit 90% ans Ziel komme und ich habe das Projekt zu 90% abgeschlossen, dann sind die 10% auch noch egal. Also schön auf dem Teppich bleiben.
Ich meine, die API, die es gibt, ist auch sehr, sehr gut dokumentiert. Von daher, also es hat eine API an allen Ecken, Enden. Die ist ein bisschen eigen, sagen wir so. Die ist eben nicht OOP, aber ist sehr, sehr gut dokumentiert. Und für die Leute, die dann da wirklich ran wollen, kann man halt api.drupal.org, machen wir in die Links. Habe ich mal irgendwer meinte zu mir, Mensch, das ist aber schön dokumentiert, hätten wir aber auch gern. Also nach diesem Doxygen-Standard ist das, glaube ich, gemacht, das Ganze. Das dann, glaube ich, automatisch die Kommentare ausliest aus den PHP-Dateien. Da brauchst du gar nicht viel machen. Und da findest du dann alle Funktionen. Und es ist zum Beispiel, wenn ich dann sage, zum Beispiel mit Image Cache ein Bild verkleinern will, ich meine, das ist jetzt Image Cache eigene API, dann habe ich eine Funktion, ne? Die heißt Image Cache, habe ich es vergessen. Dann gebe ich ihm nur noch irgendwie irgendeinen Parameter und dann zack, macht er das. Das kann ich auch im Theme machen. Und es gibt für alles eine Funktion. Und weil es gibt dann Leute, die meinen, die könnten ja nichts machen, ohne den Code zu verändern. Nee, es gibt für alles wirklich da Unplug-Punkte. Ja, ist wirklich, sogar ein Kumpel von mir hat das dann, der sagt, ja, ach, ging doch nicht anders, ja, von wegen hier, ne. Naja, so, genau. Und das ist jedenfalls, aber es wird immer wieder gebracht, so dieses Ding. Es wird natürlich auch sehr schnell religiös dann, oder die haben keine Lust mehr. Und
genau, das ist, was meinte, ja. Im ersten Schritt führt es nicht zum Ziel und ja. Deswegen sollte man sich auch mal schnell beruhigen.
Genau.
Yep. Ja, dann denke ich, kommen wir mal zur Community von Drupal. Da werdet ihr auch ein bisschen was erzählen können. Also, was wir schon genannt haben, IRC-Channel gibt's. Da kann ich mich quasi anmelden und da mal direkt Fragen lostreten. Also ein Twitter für Drupal intern. Da gibt es natürlich Foren, die wir auch verlinken werden, und drupal.org. Ansonsten, wie kann ich mich beteiligen?
Also es gibt zusätzlich noch die User Groups von Drupal. Da gibt's in Deutschland, ich habe keine Ahnung, wie viele Gruppen es gibt, aber Thomas hat schon gesagt, er ist bei der Gruppe in Hannover, ne? Oder? Ja. Und ich bin ja bei der Gruppe,
die sich sozusagen.
Dienstag geht's wieder los.
Ich bin bei der Gruppe, die sich im Ruhrgebiet im Unperfekthaus trifft. Treffen sich da immer Ende des Monats. Es gibt mehrere andere Gruppen, die verteilt sind, die findet man gesammelt auf drupal.org zumindest. Und es gibt alle naselang DrupalCons, die in den verschiedensten Städten weltweit stattfinden. Oder auch DrupalCamps, an denen man sich beteiligen kann und eben hinfahren kann und sich viele gute Vorträge anhören kann.
Das ist wirklich, das wird ziemlich, ziemlich viel betrieben, sehr gerne. Also es wird auch immer mehr mit diesen Camps, die treffen sich einfach gern, die Leute. Und da muss man gar nicht weit fahren, wenn man irgendwie mal ein bisschen reinschnuppern will und was sind denn das für Leute und wie sind denn die so drauf? Ja, dann kann ich so Camps sehr empfehlen. Also das letzte, wo ist denn das nächste jetzt? Habe ich vergessen. Wir hatten in Hannover, das war eher so ein internes Ding. Das letzte, wo ich war, in Köln war mal eins, dieses Jahr schon. Und dann war in Essen, genau im Unperfekthaus war auch eins gewesen. Man kann also, wenn man da wissen will, entweder man geht zu seiner User Group mal lokal und guckt mal so. Oder wenn man sich ein bisschen größer geben will, geht man zum Camp, dann kostet es auch nur ganz wenig Eintritt oder gar keinen. Und dann trifft man eben die Leute und kriegt man sehr schnell mit, ob einem das überhaupt so gefällt alles.
Oder meldet sich bei drupalcenter.de an und liest da mal mit, was da an Neuigkeiten und was im Forum abgeht.
Genau, das ist eigentlich auch so, das ist wahrscheinlich am einfachsten, schnellste Gemachte. Ne?
Genau, da muss man nicht viel machen, sondern meldet sich einfach an und beobachtet die Foren.
Weil ich finde, es ist auch so, eine Software ist schon so was Soziales. Ich weiß nicht, ob es generell Open Source hat wahrscheinlich eine ähnliche Struktur, wie die so sind. Ne, aber fühle ich mich da wohl? Das hat ja echt damit zu tun. Vor allem, wenn ich sowas wie IRC mache, ne, mit den Leuten da reden, ist es, glaube ich, ja, werde ich sofort freundlich empfangen. Ich glaube, so Sachen sind einem wichtig. Ne? Das erste Erlebnis, was man damit hat oder so, ist, glaube ich, prägend, kann das sein.
Naja, an und für sich ist es ja nicht schlecht, weil du dich mit dem Produkt an und für sich auseinandersetzt und es nicht einfach nur nutzt, sondern du beschäftigst dich damit und du triffst andere, die ähnlich denken oder auch damit arbeiten. Ne? Und das ist schon eine andere Geschichte dann.
Eine andere Möglichkeit natürlich, was den Einstieg angeht. Jetzt, wo Drupal 7 draußen ist, wird es in den nächsten Wochen, Monaten jede Menge Tutorials dafür geben. Sei es auf der drupalcenter.de Seite oder von verschiedenen Leuten in ihren Blogs. Und es wird auch ein paar Bücher geben bei den verschiedensten Verlagen.
Also ein Buch... Ich guck da mal in deine Richtung.
Ja, ja. Also ich wollte anfangen mit... Ein Buch ist in englischsprachigen schon draußen. Beginning Drupal 7, das ich hier jetzt gerade nicht wiederfinde, von Todd Tomlinson, der es dementsprechend auch schon vor ein paar Monaten geschrieben hat. Weil du in meine Richtung schautest, ja, es wird von mir ein Buch geben vom Galileo Verlag. Das wird aber auch erst im April, Mai rauskommen, weil ich absichtlich darauf gewartet habe, dass erst Drupal 7 draus sein soll.
Macht Sinn, ja.
Aus meiner Perspektive schon, und ich will auch ein paar Module ansprechen, die entweder noch in der frühen Alpha sind oder noch gar nicht veröffentlicht wurden, und das will ich zumindest noch abwarten
für die letzten Kapitel. Das heißt, du bist dann auch gerade kräftig beschäftigt, und sobald das Buch da veröffentlicht wird, dann sprechen wir uns wieder in der Technikwürze.
Genau.
Okay. Ja, dann lass uns doch nochmal abschließend so einen Blick von oben aus der Vogelperspektive, steht hier in unserem Google Docs Dokument, werfen, wie es so im Vergleich mit anderen Content-Management-Systemen aussieht.
Ja, das eine hatte ich am Anfang schon gesagt, was so die Prozentzahlen angeht von Drupal. Also ich kenne da nur eine Statistik, die regelmäßig rausgebracht wird von w3techs.com. Die hatten Anfang November so eine Statistik, Also wir haben das so gemacht. 77,7% von den beobachteten Webseiten haben keins von den Content-Management-Systemen benutzt, die die beobachten. Also beschränkt sich der Rest jetzt auf die Seiten, die ein Content-Management-System benutzen. Und da war es so, dass WordPress auf Platz 1 gelandet ist mit 55,5%, was schon ein ziemlich hoher Anteil ist. Joomla landet auf Platz 2 mit 10,8% und auf Platz 3 folgt dann Drupal mit 6,3%. Und danach VBulletin, Typo 3 und Blogger. Und also weltweit ist die Verteilung dann eben tatsächlich ein bisschen anders, als es hierzulande in Deutschland der Fall ist. Aber man kann davon ausgehen, ob man nun WordPress als Content-Management-System zählen will oder nicht, es ist extrem verbreitet. Aber ja. Drupal steht gar nicht so schlecht da, auch wenn es in Deutschland nicht ganz so bekannt ist wie andere Systeme.
Also egal, welche Statistik man nimmt, also die drei großen, also von der Masse einfach so, ne? Also ob du nach Google nach Suche gehst, was in Google als Google-Suchwörter, du kommst immer WordPress 1, Joomla 2, Drupal 3 eigentlich so. Ne? Wenn du dann sagst, sehr, sehr große Seiten, ne, da so eine Auswahl, dann ist es vielleicht etwas anders. Aber ja, und also Typo 3 kommt, weil ich habe eine Statistik, die war Typo 3 solider Vierter. Allerdings mit einem Abstand, die werden die natürlich hassen. Ich glaube, keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, sage ich immer. Ne? Aber also mit Faktor 4 weniger. Weltweit so. Ne? Mag vielleicht andere Statistiken geben, so, aber an sich ist das dadurch, dass fast alle Statistiken sich ähnlich lesen. Es gibt da zum Beispiel bei anderen, wenn zum Beispiel bei Android und iPhone, da wird oft nur der amerikanische Markt betrachtet oder so. Ist natürlich ganz anders, aber an sich sind das so weltweite Geschichten so. Die Frage, was crawle ich überhaupt? Ne? Weil man kann nicht alles crawlen da.
Wenn ich jetzt selbstständig bin, müsste ich Drupal auf meinen Zettel schreiben?
Kommt drauf an. Wenn man sich schon vor Jahren spezialisiert hat auf irgendein System, und ich kenne das ja auch, bin auch selbstständig, man hat nicht so viel Zeit, sich ein komplett neues System jetzt nochmal von null anzuschauen. Das macht man vielleicht einmal im Jahr und schnuppert kurz rein. Wenn man die Zeit hat, sollte man sich es anschauen, weil ich finde, es hat tatsächlich viele hübsche Dinge, die man sehr gut benutzen kann, insbesondere eben dieses Fields, beziehungsweise ehemals CCK. Wenn man tatsächlich eingeschossen ist auf Typo 3, und da kenne ich ja auch genügend Leute, und sagt, ich verdiene mein Geld mit Typo 3 und das wird die nächsten Jahre auch so bleiben, dann wird er vermutlich keinen Grund sehen, sich jetzt Drupal oder irgendein anderes System anzuschauen.
Es ist allerdings so, dass es gibt also in Deutschland noch nicht so viele Jobs, aber wenn es geht darum, man möchte gern Geld verdienen oder so und sollte ich das denn lernen, kann sich das durchaus lohnen, allein aus dem Grunde, dass Drupal-Projekte oft sehr groß sind. Ne? Also dann der Burda-Verlag war ja sehr aktiv oder also sind oft sehr große Plattformen, die darauf umstellen. Und es sind durchaus ganz gute Verdienstchancen, also ob als Entwickler oder als, ich bin ja Teamer, das trennt man so ein bisschen so oft. Ne? Also ich bin derjenige, der das Design dann umsetzt. Ja, aber wenn das schon fertig daherkommt, und die sind eigentlich ziemlich gut, vor allem kann man sich auf dem deutschen Markt ja noch nicht so, natürlich super positionieren. Ja, also es gibt, in Amerika gibt es teilweise Drupal-Agenturen, die machen wirklich nur das, mit 30, 40, 50 Leuten, ein paar. Das gibt es hier noch überhaupt gar nicht, so, und bietet natürlich eine Chance, so.
Also, was ich zumindest bemerke, ist, dass das nicht nur andere Webkollegen immer häufiger von Drupal gehört haben und Drupal auch mal schon mal ausprobiert haben, sondern es passiert tatsächlich auch häufiger, dass Kunden von sich aus ankommen und sagen, wir wollen eine Webseite haben, die mit Drupal umgesetzt wird. Finde ich super.
Meistens, gab's also
vor drei, vier Jahren noch nicht.
Zumindest das Klischee früher war immer, Drupal nimmst du, wenn du eine Community bauen willst. Ja. Kannte ich eigentlich nie so richtig bestätigen, ist aber, hält sich hartnäckig, ist ja auch nicht schlecht, weil das geht ja auf jeden Fall gut damit, ne? Aber das trifft's eigentlich nicht.
Ja, also ich hab zwei Projekte oder sowas umgesetzt, wo es tatsächlich mit großen Communities zu tun hatte. Alle anderen Projekte, und das ist ein Vielfaches mehr, waren tatsächlich Webseiten für kleine und mittelständische Unternehmen. Aber ich finde, man sagt es immer so, Drupal eignet sich gut für Communities, das ist auch so. Aber ich finde, Drupal hat auch gegenüber anderen Systemen, da bin ich vielleicht nicht mehr up to date, aber deutliche Vorteile, was zum Beispiel Barrierefreiheit angeht. Ich muss da nicht so viel rumbröckeln wie in anderen Systemen, um irgendwas barrierefrei zu machen.
Ja, weil aber da haben, glaub ich, alle sehr viel aufgeholt, weil es ein wichtiges Thema ist heutzutage. Ne? Allein wenn man dann mal eine Seite für eine öffentliche Stelle macht in Deutschland, dann gibt es ja da Verordnungen, das muss barrierefrei sein irgendwie, sonst kannst du das leider nicht machen. Und ich glaube, da haben alle sehr viel aufgeholt.
Ja, dann würde mich nochmal interessieren, wo wir jetzt so Drupal so gelobt haben, auch von eurer Stelle. Habt ihr beiden selbst Kritik an Drupal? Was sollte sich noch ändern, jetzt auch gerade im Hinblick auf die neue Version 7? Was gibt es da noch zu verbessern, oder ist das dann Kritik auf hohem Niveau?
Na, den einen Punkt, den habe ich ja schon mittendrin gesagt, ist, dass wir im Vergleich zu WordPress im Moment zumindest noch kein vernünftiges Mediencenter haben, es sei denn, man baut es sich selbst zurecht. Das ist was, was ich in WordPress wirklich super finde und was auch mein Wunsch wäre, was aber vermutlich auch in irgendeiner Art und Weise passieren wird, dass es Einzug findet in Drupal 8. Mhm.
Also ich bin da irgendwie ziemlich in dieser Community unterwegs, ne? So habe sogar ja mein Bild, weil ich so irgendwie ein paar extrem billige Core-Patches gemacht habe. Hoho. Also da habe ich teilweise nur dann irgendwie mal die Schrift einen Punkt größer gemacht, aber ist ja auch ein Core-Patch. Ne? Und die Community als solches ist halt sehr entwicklerlastig, immer noch. Und das ist das, was ich mir wünsche, weil wenn da mehr Designer in der Community sind, dann sieht das hinterher auch besser aus. Ne? Weil die sagen, das geht ja so gar nicht. Irgendwie sieht denn das aus hier? Ne? Irgendwie so, ne? Wie wenn du halt hast, eine Freundin ist vielleicht sauberer zu Hause oder so. Ja, ist ein Klischee vielleicht. Ich habe auch schon, es kann auch mal andersrum sein. Ne? Und das ist tatsächlich so, dass das läuft in der Community so, da wird irgendwas gemacht und irgendwen stört das einfach, ne? Der sagt, das geht ja so nicht, ist ja völlig unorganisiert hier. Das ist vielleicht ein BWLer oder der sagt, unser Marketing ist schlecht. Und es ist jetzt zwar anders geworden und was wirklich anders werden muss, dass das ein bisschen breiter aufgestellt wird. Also da müssen Leute aus ganz anderen Bereichen mal hinzu. Die muss man aber gewinnen. Die kann man nicht sagen, du sollst das machen, sondern die muss man locken mit irgendwas. Und in dieser Richtung war Drupal 7, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schritt, aber eigentlich erst der erste, dass man sagt, hallo, uns ist es nicht egal, wie das hier aussieht. Ne? Wir wollen nicht nur hier Warner Brothers programmieren, sondern wir wollen auch, ne? Und das ist aber eigentlich nur ein Anfang, so, weil da Designer, also Usability geht mittlerweile, aber Design, hallo, ja.
Richtig, ein paar mehr offenkundig hübsch designte Themes könnte Drupal auf jeden Fall gebrauchen.
Okay, ja, vielleicht sind unter uns jetzt ein paar Hörer, die sich direkt angesprochen fühlen und loslegen wollen. Das können Sie natürlich gerne tun. Und auch wenn es in dieser Sendung nichts zu verlosen gibt in Sachen von Büchern, hoffen wir natürlich auf euer Feedback. Wir würden gerne von euch wissen, nutzt ihr Drupal schon oder habt ihr damit schon Projekte aufgesetzt oder seid ihr interessiert daran? Dann installiert das doch einfach. Die Installation soll ja jetzt mit der 7er Version ganz einfach sein. Testet das einfach mal aus. Und kommentiert doch mal bitte bei Twitter, bei Facebook, ganz egal, oder auf unserer Webseite technikwürze.de, wie euch das so gefallen hat. Und ihr beiden seid auf jeden Fall auch noch ansprechbar, Nikolai und Thomas, da in den Kommentaren, dass ihr da gegebenenfalls noch Antworten machen könnt. Und dann schauen wir mal, was so an Feedback zurückkommt, würde ich sagen.
Genau.
Dann noch eine Sache zum Hinweis. Am Anfang der Sendung haben wir ja uns kurz über Mittwald unterhalten. Das ist ja unser Sponsor. Auf dem Server läuft Technikwürze. Technikwürze wird ja von Mittwald präsentiert. Mittwald CM Service bietet Hostinglösungen für Agenturen und Webentwickler und wie wir auch gelernt haben, Drupal Hosting. Also wenn ihr da Webentwickler seid, dann schaut doch mal vorbei bei mittwald.de. Und guckt mal an, was ihr da installieren könnt. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank. Vielen Dank sage ich auch an Nikolai Schwarz. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Jederzeit gerne.
Und Thomas Moseler zum ersten Mal in der Technikwürze auch zu dir. Vielen Dank.
Vielen Dank an euch.
Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal, wann das auch bei der Technikwürze immer so sein wird. Das ist ja nicht mehr so regelmäßig, aber wir schauen, dass wir 2011 ein paar Podcasts mehr produzieren als 2010, was ein bisschen mau war. Aber ich hoffe, wir konnten mit dieser Sendung wieder überzeugen, mit der Totalsendung. Vielleicht gibt es beim nächsten Mal wieder eine ganz normale. Schauen wir mal. Bis dahin sage ich danke und twittert fleißig schön und kommentiert schön. Bis dann. Ciao, ciao.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.